Schön. Lasst uns Platz nehmen. Was für ein Wunder, was für ein Held, was für ein Fürst, was für ein König bist du, Herr Jesus. Und wir wollen einfach unseren Herrn und Heiland preisen. Wie groß ist mein Gott, kein anderer wie er. Wer teilte die Fluten vom Roten Meer? Das ist der Herr. Irgendwo, ja, jemand hat diesen Chorus gesungen, wie groß ist mein Gott, er teilte die Fluten vom Roten Meer. Da kommt so ein Atheist, so Ungläubiger, und er sagt, Leute, die Kinder Israels sind nur durch ein flaches Wasser gegangen. Es war nur halben Meter tief durch eine Furt. Dann sagt doch der eine, der das zugehört hat und einfach sich gefreut hat, Gott ist ein großer Gott, er vollbringt Wunder. Dann sagt er, das ist noch größeres Wunder, dass die Ägypter im halben Meter Tiefe ertrunken sind. Das ist noch größeres Wunder. Weißt du, Gott ist ein großer Gott. Und wir wollen ihm eine Ehre heute Abend geben, ihn preisen, ihn verherrlichen. Und einfach Gott anbeten. Du bist ein großer Gott. Wir beten dich an, Herr Jesus. Wir preisen dich. Du bist gekommen in diese Welt, um Sünder selig zu machen. Du hast uns erlöst, du hast uns erkauft mit deinem teuren, kostbaren Blut. Ich danke dir, Herr Jesus, für dein wunderbares Werk. Ein Wunder bist du, Herr Jesus. Der Berg Gottes ist höher als alle anderen Berge. Selbst der Hügel Golgatha, das ist nur ein Hügel. Aber an diesem Hügel, da scheiden sich die Geister. Davon hängt die ganze Erlösung, das ewige Leben, hängt ja alles ab. So kannst du dir vorstellen, dass der Teufel Angst hat vor Jesus? Das ist nur ein Baby gewesen. Und schon da wütet der Teufel durch den Herodes und versucht, alles Mögliche, das Kind zu vernichten. Kannst du dir vorstellen, dass Gott vor dem Teufel keine Angst hat, dass er nicht zittert, sondern der Teufel, sobald er das Wort Gott, Jesus, Heiliger Geist hört, fängt an zu zittern? Die Gegenwart Gottes steckt im Namen Jesu. Welch ein Wunder bist du, o Herr. So, ich möchte dich ganz herzlich einladen, noch zu den nächsten Gottesdiensten hier im Haus. Morgen, das wird das Thema sein, alles kommt aus dem Inneren, aus dem Herzen. So wie du in deinem Herzen denkst, so lebst du auch. So, was du innen dir vorstellst, in deiner Fantasie, in deinen Gedanken, in deinen Bildern, in deinen Träumen, in deinen Visionen, so lebst du. Aus deinem Inneren kommt alles raus. So, das wird das Thema sein. Und dann am Sonntag, wir werden darüber sprechen, Gott einmal praktisch erleben. Diese Botschaft ist hier der Einstieg zu dem Sonntag, morgen Gottesdienst. Gott einmal richtig erleben. Die meisten Leute haben Gott gar nicht richtig erlebt. Die hören von Gott, verstehen Gott, machen sich Gedanken über Gott, singen über Gott, reden über Gott, aber richtig Gott erleben, dass du es gepackt bist, dass du nicht mehr kannst. Du sagst, ich vergehe. Lieber Gott, hör auf, mich zu sehen und ich sterbe. Solche Phasen haben wir gar nicht. Verstehst du das? Da muss schon was ganz Großes passieren. Denn nur, wenn wir sterben, wir gehen zu Gott in die Herrlichkeit. Gott, hör auf zu segnen. So, die Gegenwart Gottes ist in dem Namen Jesu. Wenn ich so die Bibel lese, die Dämonen schrien, sobald sie Jesus irgendwo erschien, auf die Plattform trat, bist du gekommen, uns zu quälen, du Sohn Davids, Jesus Christus, und willst du uns ins Verderben stürzen? Und du siehst, was in Jesus drinsteckt. Wie groß ist mein Gott? Das ist mein Thema. Weißt du, Menschen sind religiös werden und benehmen sich religiös und sind so fromm und so schleimig und schmierig. Aber sobald Jesus erwähnt wird und sobald Jesus erscheint und sobald es um Jesus geht, werden sie komisch, flippen aus und fangen an zu spinnen. Ich werde nie vergessen, Jan Zuccarelli ist mal bei uns drüben in der Kirche gewesen. Irgendwie, es war eine komische Atmosphäre, irgendwas war es. Auf jeden Fall, er sagt die Predigt und er ist ein sehr ruhiger Typ und er sagt, hier in diesem Raum, Bruder Matthäus, kannst du die Tür hinten zuschließen, denn nachher soll niemand mehr rausgehen. So, und geht durch den Raum, wer hier nicht unter Gott steht, wer nicht hier im Namen Jesu ist und so weiter, Jesus lebt und so weiter, der sollte rausgehen, denn hier geht es jetzt um Jesus. Und da plötzlich so ein frommer russlanddeutscher Bruder, also eine Fratze hat er gezeigt, ausgeflippt und schrie und sprang auf und raus. Und er kam nie mehr wieder. Du siehst also fromme, religiöse Russlanddeutsche in aller Liebe. Weißt du, die äußerlich so fromm sind und so beten und was weiß ich, auf die Knien gleich gehen. Die offenbaren sich, sobald Jesus offenbart. Weißt du, keiner regt sich auf, wenn man über Gott spricht. Niemand regt sich auf. Aber sobald Jesus erwähnt wird, geraten die Leute in Panik. Wie groß ist mein Gott? Also nicht nur Allah, Buddha, Krishna und was weiß ich, Mohammed und... Nein, Jesus ist sein Name. Das haben die Engel gesagt, du sollst Jesus nennen. Und an dem schalten sich die Geister, nicht Jehova und El Shaddai und all diese jüdischen und hebräischen Namen. Vergiss das alles. Da liegt keine Kraft drin. Das ist ein schöner Name. So wie Matthäus, das ist auch ein toller Name. Der Lernende, der Schüler. Verstehst du? Das doch, kommt auch aus dieser Gegend irgendwo. So, aber da liegt keine Kraft drin. Aber du musst Jesus anrufen. Da passiert was. So, Dämonen fliehen, sobald Jesus erwähnt wird. Die jüdischen hohen Priester haben den Aposteln Petrus und Johannes verboten, ihr dürft alles sagen, könnt von Moses reden, von Aaron reden, könnt von der Priesterschaft reden, aber sagt ja nichts über Jesus. Du siehst, da steckt was dran. Und deshalb, du solltest noch mutiger sein, um Jesus zu bekennen. Und Jesus sagt, wer mich bei den Menschen bekennt, den bekenne ich auch bei meinem himmlischen Vater, was das auch immer heißt. Du musst natürlich nicht das große Schild hinschauen, Jesus, verstehst du, dass du mit Jesus-Etiketten rumläufst? Nein, du musst nur Jesus ausleben, so wie Jesus sein. So, an Jesus scheiden sich die Geister. Unreine Menschen ertragen die Gegenwart Jesu nicht. Und was unreine Menschen sind, kannst du dir ausdenken. Besessene, Belastete, Ungläubige, die gestörtes Verhältnis zu Gott haben. Denn wenn dein Verhältnis zu Gott richtig ist, dann kommst du an Jesus nicht vorbei. Dann brauchst du Jesus. Und Jesus ist der Schlüssel, der Weg, die Wahrheit und das Leben. So, selbst wenn sie noch so rein und so pingelig sind und so pharisäisch wie die Juden damals waren, die kommen an Jesus nicht vorbei. An ihm scheiden sich die Geister. Da kommt Jesus doch in ihre Synagoge, da saß ein Mann mit einem unreinen Geist, so wie dieser Socherelle. Wenn hier noch jemand ist, verstehst du, und plötzlich springt er hoch wie eine Rakete. Wie von irgendeiner Mücke gestochen oder was weiß ich, von einem Igel. Springt er da hoch. Und da saß ein Mann mit einem unreinen Geist und er war besessen. Und der outet sich plötzlich. Er kann das nicht ertragen. Jesus, verstehst du, der war ganz anständig, braver Jude, verstehst du, der betet die ganze Zeit und isst kein Schweinefleisch und all das, den ganzen, er ist sehr pingelig. Und plötzlich ist Jesus und da fängt an zu schreien. Besessene schreien, schäumen aus dem Mund. Jesus, was willst du von uns? Verstehst du, nicht nur von mir, sondern was willst du von uns? Die Dämonen fingen aus dem Kerl zu sprechen. Und er schreit, spricht im Namen mehrerer. Warum bist du gekommen, um uns zu quälen? Nicht, wenn er gesagt hat, warum bist du gekommen, um mich zu quälen, wäre es okay. Aber uns, verstehst du, in der Menge. Und das beweist, dass ihm bewusst war, mit wem er zu tun hat hier. Mit Jesus, dem Sohn des lebendigen Gottes. Und dieser Besessene schreit, bist du gekommen, um uns zu verderben? Ich weiß, du bist der Heilige Gottes. Du siehst auch, der bekennt gleich Jesus, du bist der Heilige Gottes. Er sagt nicht, dass du Jesus bist, der Sohn des lebendigen Gottes, du bist ein Heiliger. Moses war auch ein Heiliger und wir haben so viele Heilige, aber er ist der Heilige, nicht nur ein Heiliger. Besessene wissen, was los ist, sie wissen, dass sie verloren sind. Warum bist du gekommen, uns hier zu quälen? Wie groß ist mein Gott? Da muss nur dieses Jesus-Kind, Jesulein erscheinen, verstehst du? Nur einfach, dass Jesus mal durchgeht, dann ist die Hölle los. Gott ist allen Dämonen und allen Teufeln überlegen. Praise Gott, Halleluja. Das ist meine Botschaft hier. Allen Mächten, dunklen, negativen Mächten, das überlegen. Überleg einmal, was überlegen heißt. Der viel weiter. Der steht über allem. Jesus hat sie alle durchschaut, reißt ihnen die Maske vom Gesicht, macht Schluss mit der ganzen Scheinheiligkeit. Plötzlich schreit er, Jesus, du Sohn. Nein, schreit er nicht, aber du Heiliger Gottes, warum bist du gekommen, uns vor der Zeit zu quälen? Plötzlich erleben die Teufel Höllenqual. Wenn Jesus kommt, bekommen Lügner Bauchschmerzen. Bekommen Dämonen Bauchschmerzen. Verstehst du, plötzlich platzt in ihnen etwas. Und wir haben in Jesus einen großen Gott. Deshalb, wer den Namen des Herrn anruft, der wird gerettet. Nicht der zu Gott schreit. Weißt du, Gott ist so allgemeiner Begriff. Weißt du, jedes Volk hat da irgendeine andere Vorstellung von Gott. Zeus, Jupiter, diese Griechen, die Babylonier hatten in ihre Gottheiten. Jeder hat so irgendeinen Gott, aber der Gott, der uns rettet, der uns hilft, der uns heilt, das ist Jesus. So, und der Teufel, die zittern, sobald sie den Namen Jesus hören. Von Paulus wissen wir, von Jesus wissen wir auch, aber wer seid ihr? Der Teufel weiß ganz genau, was gespielt wird. Da kannst du ihm nichts vormachen. Und die unreinen Geister auch. Auch dein Geist weiß ganz genau, was da gespielt wird. Denn der ist in deinem Kopf drin. Weißt du, du such nicht den Teufel irgendwo in der Wand. Weißt du, so manchmal gern den Teufel an der Wand. Nein, der ist nicht an der Wand und der ist nicht irgendwo, der ist in dir. In dir sitzt der Teufel und in dir ist Jesus. Beides. Und den du fütterst, der wird siegen. Den du unterhältst, mit dem du dich unterhältst und mit dem du Gedanken austauscht und ja, mit ihm redest, Der Teufel will nicht zugeben, dass Jesus Herr ist, dass Jesus der Heilige ist, nicht ein Heiliger Gottes. Ich weiß, du bist ein Heiliger Gottes, aber er ist der Heilige, ist mehr als alle Heiligen zusammen. Er ist der Sohn Gottes, der König aller Könige. Du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes, hat Petrus voll Heiligen Geistes proklamiert. Die Dämonen möchten Jesus nur einen Lehrer machen, einen Propheten machen, einen Religionsstifter machen. Die Dämonen möchten aus Jesus einen Heiler machen, Wunderwirker, aber ja, nicht den Sohn Gottes. Deshalb fragt der Teufel ständig in der Versuchungsgeschichte, bist du der Sohn Gottes? Dann sprichst du den Steinen. Beweis, dass du der Sohn Gottes bist. Die Dämonen wollen sehen, dass Jesus sich auf ihr Wort hört und sich outet und beweist, dass er der Sohn Gottes ist. Aber Jesus zeigt dem Teufel nichts. Er hat nichts zu zeigen. Die wissen ganz genau. Und die Dämonen, die Teufel, er zeigt den Juden auch kein Zeichen, gibt den Juden auch kein Zeichen. Die Juden sind auch solche Menschen, die vom Teufel besessen waren zu der Zeit. Denn der Beweis, dass sie besessen waren, ihre Ohren waren verstopft, ihre Augen waren blind, ihr Mund war, die waren taub, gelähmt waren sie. Das sind Zeichen der Dämonie. Und Jesus hat sie frei gemacht. Und sie wollen ein Zeichen haben. Gib uns ein Zeichen, dass du der Sohn Gottes bist. Die gleiche komische Frage. Und Jesus sagt, wisst ihr, euch wird kein anderes Zeichen gegeben als das Zeichen von Jona. Lies nach in der Bibel. Und das nächste Mal kommen sie wieder. Sag mal, in welcher Kraft wirkst du? In welcher Autorität, in welcher Vollmacht predigst du? Dann sagt er, er sieht, dass die Leute hier falschen Gedanken haben oder falsche Motive haben. Der Herr sieht, was im Hinterkopf vor sich geht. Dann sagt er, gut, ich sag's euch, aber sag mir zuerst mal beantwortet mir eine andere Frage. War die Taufe des Johannes von Gott oder von Menschen? Und du weißt ja, was die dann diskutiert haben. Wenn wir sagen, das war von Menschen, dann werden sie die Juden uns steinigen. Und wenn wir sagen, das war von Gott, dann wird er uns sagen, warum tut er es nicht? Dann sagen wir wieder, wir wissen es nicht. Wir wissen es nicht. Weißt du, man kann sich ausreden mit allem Möglichen. Petrus durch den Heiligen Geist erkennt ganz klipp und klar, wer Jesus ist. Du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Was das auch immer heißt. Gott erkennt man nicht an Beweise. Wenn heute Christen kommen oder Leute sagen, beweis mir deinen Gott. Ich kann dir meinen Gott nicht beweisen und werde auch nicht und will auch nicht. Ich habe es nicht nötig zu beweisen. Ich weiß, an wem ich glaube. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Das ist für mich wichtig, nicht für die anderen. Deshalb, wir müssen niemand beweisen. Gott erkennt man nicht durch Beweise, sondern durch Offenbarung und durch seine Selbstoffenbarung, wie er sich einem offenbart. Mir offenbart er sich so und die offenbart er sich so. Und jeder seine eigene Gotteserkenntnis, individuell. Gott beweist sich selbst, er braucht keine Beweise. Gott beweist sich selbst, ich bin der Herr und du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Gott erlebt man nicht von vornherein, sondern Gott erlebt man immer im Nachhinein. Zeichen und Wunder werden einem folgen, nicht dass die begleiten. Zeichen und Wunder geschehen, vergiss es, wer so kommt, wer so evangelisiert, Zeichen und Wunder geschehen, kommt und sieht. Nein, du siehst erst im Nachhinein Zeichen und Wunder. Da siehst du, hier ist Gott durchgegangen. Das sind so große Fußspuren, also das muss ein gewaltiger Riese gewesen sein, der hier durchging. Gott erlebt man immer im Nachhinein. Also wenn du Gott kennenlernen möchtest, nicht sofort, dass du jetzt die Bibel aufschlägst und sofort siehst, das ist der Herr, sondern im Nachhinein, beim Nachdenken, beim Meditieren, beim Beten. Wir haben einen großen Gott und wir erkennen ihn erst an seinem Wirken, an seinen Werken. Nicht, dass jetzt ein Same aufgeht, ein Körnchen wächst und so weiter. Nein, erst an der Frucht erkennt man nachher den Herrn. Das, was er gewirkt hat, was geschehen ist. In der Bibel heißt es einmal, David irgendwo sagt es da, unser Gott ist ein Kriegsmann. Gott, du erkennst Gott. Und ich will ein paar Fakten und Punkte hier zitieren. Wie erkenne ich Gott, diesen großen, mächtigen Gott, meinen Gott? Gott ist ein Kriegsmann, Gott streitet für mich. Und zwar, wenn ich stille bin. Nicht, wenn ich plappere und viele Worte mache und spreche. Nein, er ist ein Kriegsmann. Wir erkennen Gott, wie er sich für uns einsetzt. Und zwar immer im Nachhinein. Jetzt bete ich, da passiert gar nichts. Im Gegenteil, wird es noch viel schlimmer. Und dann im Nachhinein sehe ich die Heilung. Ich sehe es im Nachhinein, dass er mich liebt, dass er mich trägt, dass er mich führt. Dass er mir beisteht sogar. Und ich erkenne Gott erst in schlechten Zeiten. Gott sieht man nicht in guten Zeiten. Da ist man benebelt, berauscht. Da ist er happy, weißt du, da ist Wolke Nummer 7. Aber erst wenn du aus allen Wolken gefallen bist, dann erkennst du Gott. Dann merkst du, das war der Herr, der hat mich abgefangen. So, ein Gott, ist, oder unser Gott ist Liebe, daran erkennt man, und zwar, er liebt mich so total. Und der Teufel hat keine Liebe, der hat für die Menschen kein Verständnis, der lässt die Menschen, der reizt die Menschen, provoziert sie und dann lässt er sie fallen und dann kümmert sich nicht. Gott ist, der zieht uns, der lockt uns, der bearbeitet uns, der führt uns und ja, der schlägt uns, aber dann verbindet er und heilt uns. Und das ist an Gott das Große. Der Teufel, der lässt uns dann in unserem Blut liegen und verbluten. Wir erkennen, wie die Herrschaft und die Macht Gottes, so dass Gott zuerst alles unter Kontrolle hat, dass immer ein Happy End rauskommt. Am Schluss, unterm Strich, kommt immer ein Happy End. Es wird alles gut werden. Es wird alles gut werden. Überall in der Welt stößt man auf die Realität Gottes. Wie? Ich merke, das ist alles geplant. Es kommt, wie es kommen muss, wie es kommen sollte. Es kann gar nicht besser kommen, als es wie gekommen ist. Also ist alles bis ins Detail geplant. Warum? Er ist unser Vater. So, Gott ist mit uns. Das erlebt man, Gott, und merkt man, wie er mit uns ist. In kleinen Dingen. Ich habe euch diese Woche schon gesagt, man erlebt Gott in Kleinigkeiten, nicht in diesen großen, riesen Dingen, der weltbewegenden Aktionen. Gott erlebst du in der Kleinigkeit. Gott ist bei uns und Gott ist auch in uns, auch wenn wir Misserfolg haben, auch wenn wir am Boden liegen, auch wenn wir nicht weiter können. Er ist in uns und mit uns und er gibt uns nie auf. Gott ist Liebe. Er liebt nicht nur, er ist selbst die Liebe in Person, was auch immer ist. Gott lässt sich nicht durch unser Versagen oder zu kurz kommen, dass er seinen Plan ändert, dass er seine Meinung ändert. Nein, Gott hat sich vorgenommen, der kommt ans Ziel so, auf diese Art und Weise, durch diesen Umweg. Weißt du, dein Weg ist von Gott bis ins Detail geplant und du fährst ausgearbeitete oder ausgeprägte oder geformte Wege Gottes. Wie offenbart sich Gott und wie erlebt man Gott? Immer im Nachhinein merke ich, du, ich war am Boden, ich konnte nicht weiter, ich wollte nicht mehr weiter. Und dann hat der Herr mich aufgeregt, durch was auch immer ist, durch ein Wort, durch einen Anruf, durch irgendeinen Beistand und was auch immer ist. Gott will, dass wir unsere Ohnmacht erkennen, damit er seine Allmacht an uns beweisen kann. Ich helfe dir. Ich gebe dich nicht auf. Ich trage dich. Jeder erkennt Gott auf seiner anderen Art und Weise. Das möchte ich vorneweg erkennen. Wie groß ist mein Gott? Israeliten haben Gott so erlebt. Deutsche werden Gott anders erleben. Deutschland hat etwas in sich. Deutschland hat schon zwei Weltkriege verloren und immer wieder sich aufgerappelt und immer wieder zu einer Wirtschaftsmacht geworden. Weißt du, jedes Volk ist anders. Die anderen haben andere Qualitäten, andere Völker und Nationalitäten. So, und Gott ist mit jedem Volk, mit jedem einzelnen Menschen individuell. Er ist ein Kriegsmann. Er führt uns, leidet uns, kämpft für uns, streitet für uns. Wenn Gott auftritt, dann geht es dem Teufel an den Kragen. Jesus, warum bist du gekommen, hier um uns zu quälen? Dann hat er nichts mehr zu lachen. Deshalb, der Teufel liebt Gottesdienste, wo nur es um Vater geht, wo es nur um den lieben Gott geht, um den Heiland geht. Aber er hasst Gottesdienste, wo der Name Jesus proklamiert wird. In dem Namen Jesu haben wir den Sieg. In dem Namen Jesu. Gott ist größer als du, als alle Kirchen, Religionen und alle Bekenntnisse, alle Theologien und alle Philosophien und alle großen Wissenschaften. Gott ist größer und Gott ist größer als du und größer auch als dein Problem. Da denkst du, bei mir ist Hopfen und Malz verloren. Nein, Gott ist noch größer. Hudson Taylor, dieser China-Inland-Missionar, hat einmal gesagt, nicht einen großen Glauben brauchen wir. Weißt du, Herr, gib mir Glauben, mehr Glauben. Wir brauchen nicht größeren Glauben, wir brauchen nur Glauben an einen großen Gott. Fang an einen großen Gott zu glauben. Mein Gott ist so groß. Und dann plötzlich merkst du, da muss ich gar nicht so glauben. Da reicht schon Senfkorn glauben. Wenn du so viel Glauben hast wie ein Senfkorn, einen großen Gott, mein Gott, ist ein Riese. Mein Gott ist ein Herkules. Mein Gott, der hält die Welt in seiner Hand, der misst das Meer, schöpft das Meer mit seiner hohlen Hand. Mein Gott ist so groß. Und Gott hat mir eine Botschaft gegeben. Und diese Botschaft haben wir hier irgendwo bekommen. Sag nicht, wie groß deine Probleme sind, sondern sag deinen Problemen, wie groß dein Gott ist. Sag knallhart, Problem. Du hast hier nichts zu melden. Mein Gott ist größer, der kriegt es schon hin. Der bügelt es wieder aus. Der macht wieder wett. Sag deinen Problemen, wie groß dein Gott ist. Erschrecke, schockiere deine Probleme. Die Krankheit. Krankheit, pfui Teufel. Jetzt scher dich zum Teufel. Mein Gott ist größer. Armut, Angst, was auch immer ist. die sollen sich schieren. Mein Gott ist größer als alle Ängste dieser Welt zusammen. Ich fürchte kein Unglück, heißt es im Psalm 23. Verstehst du, wenn dein Gott so groß ist, ja, dann fürchtest du kein Unglück. Ich bin der Älteste zu Hause. Dann meine Geschwister, auch meine Brüder. Ich habe 2 Schwestern und 5 Brüder. Mir geht's wie dem reichen Mann. Denn wenn es irgendwas war, mein Bruder wird kommen. Pass auf, verstehst du, der Große. Ich war schon damals ein bisschen größer wie die anderen. Und der wird kommen, mein großer Bruder. Wir können dem Teufel mit Jesus drohen. Er ist unser ältester Bruder, unser großer Bruder, unser starker Bruder. Er hat den Tod nicht gescheut. Er ist in die Bresche hineingesprungen und hat gesagt, komm ich um, so komme ich um. Und dann am Kreuz hat er ausgerufen, es ist vollbracht. Mein großer Bruder kommt. Pass auf. Erschreck den Teufel mit Jesus. Schockier ihn. Jag ihn. Gott ist größer. Er schon in Jesus Christus hat er sich offenbart. Denn die ganze biblische Offenbarung geht bis auf Jesus. Und beweist, dass Jesus der Sohn des lebendigen Gottes ist. Wenn du die Bibel aufmerksam studierst, für wahr er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen, Jesaja 53. Die ganzen Weissagungen beziehen sich auf Jesus. Gott ist ein bewährter Gott in Jesus Christus. Und hat sich bewiesen, ich kann's. Ich kann's, ich schaff's. Er hat Millionen Menschen schon geholfen. Weißt du, Leute haben sich an Jesus gewandt und mit Jesus geredet. Ob sie jetzt katholisch oder evangelisch waren, ist wichtig, dass sie beten. Dass sie mit Gott reden, dass sie den Namen des Herrn anrufen. Und wer den Namen des Herrn anruft, das ist der Name Jesus, der wird gerettet. Egal, ob es im brennenden Haus ist, auf dem Krankenbett ist, der springt sogar dem Teufel von der Schippe runter. Menschen der Bibel, des Glaubens, die preisen Gott und loben Gott und sie ehren Gott. Sie haben Probleme. Wenn ich so die Leute der Bibel angucke, die haben Probleme bis geht nicht mehr. Aber sie haben Gott gelobt und sie haben dem Problem nur so am Rand beigemessen. Du hast gesagt, und das ist auch mein Schuh drückt mir. Menschen, die glauben, sie haben eigentlich vielleicht äußerlich nichts zu lachen, aber innen drin, die Freude am Herrn ist meine Stärke. Und da jubilieren sie, wie groß ist mein Gott. Die Ägypter sind in 1,5 Meter Wasser ertrunken. Verstehst? Da müssen sie gar nicht so riesige Wände stehen. Und weißt du, Gott hat den Weg. Alle Wege, ein Mittel fehlt ihm nicht. Menschen der Bibel, weißt du, die lassen nichts auf ihren Gott kommen. Die denken Hiob, verstehst du? Der Hiob hat auf seinen Gott nichts kommen lassen. Der hat gesagt, ich werde meinen Gott nicht absagen. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt mittendrin im Elend, mittendrin, wo er am Boden liegt und im Koma liegt wahrscheinlich schon, so sehe ich die Situation, sich seine Wunden kratzt. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Gewusst hat er gar nichts. Er lebt noch einige Jahrhunderte vor Christus. Hat er keine Ahnung gehabt, der hat keinen Heiligen Geist gehabt, der hat keine Bibel gehabt. Aber er sprach im Glauben aus, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Proklamiere Gott. Ein paar Bibelworte noch zwischendurch, bevor ich dann auf mein Thema eingehe. Psalm 48, Vers 1. Lesen, ab Psalm 48 solltest du es ganz durchlesen, aber da ist die Überschrift. Groß ist der Herr. Groß ist der Herr. Weißt du, du hast Probleme. David hat Probleme gehabt. Die Sänger, die dort standen, weißt du, die stehen zwar in ihren Talare und singen, aber sie haben Probleme gehabt. Jeder hat seine eigene Geschichte gehabt. Groß ist der Herr. Du hast Sorgen, Schwierigkeiten, Ängste. Groß ist der Herr. Proklamiere es. Psalm 99, Vers 2. Der Herr ist groß in Zion und er ist hoch über alle Menschen, über deinen Boss, über den Doktor, über deine bösen Nachbarn. Groß ist der Herr über alle Menschen. Was können wir, die Politiker, was können wir, die komischen Geschäftsleute, die nur Geschäft und Geschäft und Geschäft machen möchten. Groß ist der Herr über alle Menschen. Und dann verlierst du diese Menschenfurcht. Und die, das ist ein ganz großer, die dort oben, verstehst du? Plötzlich hast du eine ganz andere Einstellung zu den Menschen. Groß ist der Herr. Groß ist Herr in Zion, nicht in der Kirche, der Papst, der Bischof, der Priester, der Pfarrer, der Prediger. Nein, der Herr im Zion. Groß ist der Herr in Zion, in seinem Haus. Psalm 77, Vers 13. Wer ist ein Gott so groß wie unser Gott? Wer ist ein Gott so groß wie unser Gott? Wer ist? Nenn mir einen Gott. Dann sagst du, bitte beweis mir. Du musst nicht beweisen, du musst nur selber draufkommen, dieses Aha-Erlebnis. Mein Gott ist ein großer Gott. Das ist eine Auszeichnung für unseren Gott. Wer ist ein Gott, so wie der, dass du immer wieder aufstehst, wieder weitermachst, wieder weiterrennst, wieder fällst und wieder aufstehst und wieder machst, wieder hinfällst und wieder aufstehst und wieder weitermachst. Weißt du, so wie ein Stehaufmensch. Kennst du so diese Puppen? Du kannst hinschmeißen, wie du willst, die werden immer aufstehen. Und das sind wir Christen mit dem Heiligen Geist. Du kannst uns hinwerfen, wie du möchtest. Wir stehen immer wieder auf und wir machen wieder weiter. Halt in der Richtung oder in der anderen Richtung. Und du wirst wieder hingehauen. Und das ist, wie Gott uns wieder zum Leben bringt. Das ist Auferstehungsleben in uns. So, hab ein richtiges Bild von Gott. Du brauchst nicht großen Glauben. Vergiss es, lieber Gott, gib mir mehr Glauben, mehr Liebe. Nein, du brauchst nur ein großes Verständnis von deinem Gott. Wie groß ist mein Gott? Und dann kannst du den Problemen sagen, hör mal, Krebs, Tumor, Krankheit, Bauchschmerzen, Zahnschmerzen. Ich sage euch schönen Gruß vom lieben Gott. Der macht's schon. Der schafft es. Also Gott kann alles. Gott beherrscht alles. Denk groß von deinem Gott. Aber eine große Vorstellung. Nicht von deinem Problem. Schreib dein Problem auf, dann vergiss es. Weißt du, der Teufel kommt immer wieder mit unseren Problemen. Das darfst du nicht vergessen. Dann erinnert dich ständig, wenn du beten möchtest, ständig wirst du da erinnert an das und das und das und das und das. Und dann rufen sie noch dich an. Aber schreib es auf, das wirst du nicht vergessen. Mach den Zettelchen und so weiter. Und dann spielst du dem Teufel einen Strich durch die Rechnung. Und dann kannst du Gott loben und preisen. Ich habe euch schon von diesem Mädchen erzählt, die hat in der Sonntagsschule einen Aufsatz geschrieben. Im Religionsunterricht mussten sie einen Aufsatz schreiben über Gott und den Teufel. So, also Test. Und dann hat sie so viel Freude, ein christliches Mädel, die hat so viel Freude am Herrn gehabt und das, was der Herr ist und was der Herr kann und was der tut und was der Herr schafft und was der Herr, was weiß ich, was alles vom Herrn, alles was er kann. Und dann sagt die Lehrerin, noch eine Minute und sie müssen machen, kommt zum Schluss und macht einen Schlusssatz. Jetzt wird es abgegeben. Und für den Teufel ist nichts mehr übrig geblieben. Verstehst du, er hat alles so viel von Gott aufgeschrieben, dass das für den Teufel nichts mehr übrig bleibt. Und genau das ist, was ich erreichen möchte heute Abend, dass in deinem Leben für den Teufel nichts mehr übrig bleibt. Für das Böse, für das Negative. So, Gott ist groß, denk groß an ihn, auch wenn du nicht siehst. Schau doch das Universum an. Schau doch das Universum an. In den USA, dort passieren manchmal solche Wunder. Und da ist ein Junge, der ist beim Zahnarzt. Und dieser Junge ist pfingstlich angehaucht, ist ein Pfingsterbub. Und dann sagt er immer, Halleluja, preis dem Herrn, Halleluja, preis dem Herrn. Dann liest er was und das stört die Wartenden, die Patienten, stört den Arzt immer wieder, dass er raushalt. Preis dem Herrn, Halleluja. Dann bringt er was raus oder geht raus und sagt, Junge, kannst nicht aufhören. Nein, sagt er, du, Herr Doktor, schauen Sie, das ist so gewaltig. Preis dem Herrn, Halleluja. Schon wieder ausgerutscht. Dann bringt er so ein Atlas und so Karten drauf sind und so weiter. Und dann steht an diesem Atlas, dann blättert er eine Weile drin und er sagt der Zahnarzt, ich bin so froh, dass der endlich mal Ruhe gibt mit seinem Halleluja, preis dem Herrn. Und so weiter. Und plötzlich, Halleluja, preis dem Herrn. Dann springt er raus, sagt er, liest du nicht die Karten, was ich dir gegeben habe? Doch, Herr Doktor, schauen Sie hier, Marianengraben, das ist die tiefste Stelle hier auf dieser Erde. Dort sind meine Sünden versenkt. Preis dem Herrn. Halleluja. Du kannst aus allem ein Lob und Preis und Dank machen. Und du kannst auch natürlich aus allem einen Fluch machen. Du kannst sagen, verdammt nochmals. Aber du kannst aus allem ein Halleluja machen. Preis dem Herrn. Wie groß ist mein Gott? Gott ist größer als alle deine Berge. Und dann kannst du diesem Berg sprechen, Problem. Zieh dich auf Seite. So, Gott ist größer als all die Menschen, die in deiner Umgebung sind. Verstehst du? Du bist vielleicht auch ein Zwerg. Aber Gott ist größer als all die Menschen in deiner Umgebung. Weißt du, in deinem Herzen soll er so keinen anderen Platz haben, als nur für den Herrn. Ich bin rein, mein Herz ist klein, soll niemand drin wohnen als Jesus allein. Dieses schöne Kindergebet. Fang an zu beten. Kein Platz für andere. Wenn du viele Götter hast, dann hast du gar keinen Gott. Und viele Götzen. Weißt du, Gott will allein in deinem Herzen sein und hab viel Platz für ihn. Rühm ihn, preis ihn, schreib ihn und für den Teufel bleibt kein Platz. Wir müssen aufhören, zwei Herren oder drei Herren zu dienen. Fang an, einem richtig zu dienen und dann wird der eine groß, fütter den einen, informier dich über den einen, sei begeistert, sing von ihm, lobe den Herrn, klatsch in die Hände. Weißt du, dein letzter und dein erster Gedanke soll immer der Herr sein. Und das ist so wichtig. Morgens der erste Gedanke und abends dein letzter Gedanke. Wenn du auf dem Klo sitzt, der Gedanke, der Herr ist groß. Und wenn du spazieren gehst, der Herr ist groß. Wenn du auf dem Bus wartest, der Herr ist groß. Auch wenn kein Bus jetzt heute kommt, der Herr ist groß, der Herr ist mächtig. Weißt du, der letzte Gedanke. Und du musst dich fragen, was ist dein letzter Gedanke? Wer bezahlt die Rechnung? Wie bezahlen wir die Miete? Oder wer füttert die Tiere im Stall? Verstehst du? Lass es, die werden nicht verrecken. Irgendjemand wird sich ihre erbarmen. Weißt, aber ständig an irgendetwas denken. Was ist dir wertvoller als Gott? An was denkst du ständig? Mit was bist du ständig verbunden? Dein Mann, deine Frau, deine Kinder, deine Familie, dein Geld? Bei vielen Leuten ist das Sparbuch ihr Buch nicht, ihr Lieblingsbuch, verstehst du? Das ist, woran sie immer gucken, was noch drauf ist. Aber das Geld, die Zinsen bringen nicht mehr viel. Für was lebt man? Für was arbeitet man? Was verehrt man? Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Das ist das Wort Gottes. Und je länger wir mit jemandem zusammen sind, desto interessanter wird der für uns. Wir werden intim, persönlich, direkt. Und so, wenn du viel mit Gott redest, viel mit Gott umgehst, der Herr soll an erster Stelle in deinem Leben sein. Und dann natürlich wird das alles andere in Rangordnung bekommen. Dann wird alles stimmen. Dann werden Mann, die Frau, die Kinder, die Arbeit, die Gemeinde. Die Gemeinde ist nicht das Erste und darf auch nicht das Erste sein. Das Erste ist der Herr. Und wir sollen zuerst nach dem Reich Gottes trachten, nach seiner Gerechtigkeit. Dann wird uns solches alles zufallen. Und ich sage dir eines, wenn du anfängst an Gott zu denken, passiert es jetzt, wie es mit der Erde passiert. Plötzlich hat sich die Erde ein bisschen gesenkt, die Sonnenstrahlen fallen anders rein, es wird wärmer, das Eis schmilzt, es kommt Frühling, die Natur wacht auf. Es kommt Frühling. Wenn deine Beziehung zu Gott stimmt, wenn du wieder auf die Seite Gottes gibst, auf die, wie die Erde, diese Achse dreht, kommt Frühling in deinem Leben. Und dann ist plötzlich alles wie früher. Vorher war alles kahl, kalt, blank und leer und so weiter. Und plötzlich ersprießt. Und wie? Und das ist die Kraft Gottes, die dann freigesetzt wird. Dann ist plötzlich alles wie früher, wie ursprünglich. Wie groß ist mein Gott? Weißt du, deine Beziehung zu Gott ist ausschlaggebend, wie dein Leben aussieht und abläuft und was passiert. Man erlebt den Frühling. Weißt du, plötzlich erwacht die Schöpfung, die ganze Natur. Die Würmchen kommen raus, die Käferchen fangen an zu krabbeln, die Vögelchen pfeifen. Und es sprießt, es sprießt. Und das ist Frühling. Aber es hängt alles nur von der Beziehung zur Sonne. Also die Erde neigt sich Richtung Sonne. Je mehr die Erde der Sonne rankommt, desto bunter wird das Leben, bunter wird die Welt. Desto mehr Leben ist da. Und du sagst, ja, wo kommt das alles her? Die Erde bringt hervor aus den Wurzeln. Da wird es plötzlich grün und bunt und plötzlich sind da Knollen dran. Was auch immer. Weißt du, plötzlich ist das alte Bild wieder hergestellt, dein Garten grünt, das Unkraut wächst. Du wunderst dich, wo kommt das und wie kommt das alles so? Ja, bist erstaunt. Und jetzt beginnt man wieder zu pflügen und zu sehen. Und es wird wieder investiert. Das ist Leben. Frühling soll in deinem Leben werden. Und das hängt aber von der Beziehung jetzt bei der Erde zur Sonne und deine Beziehung zu Gott. Du musst wieder einseitig werden. Schlagseite kriegen, so Richtung Gott. Mehr und mehr. Und dann werden die Tage länger. Und am Schluss geht die Sonne gar nicht mehr unter. Dann liest nachts um 12 Uhr noch die Zeitung. Und informierst dich, ja. Plötzlich willst du rausgehen, Frühling ist da. Frühlingsspaziergang, verstehst du, gehst wieder raus, freust dich wieder am Leben. Immer, wenn Gott die Bühne betritt, dieser große Gott, du musst vorstellen, plötzlich ist ein ganzer, hier unsere Hemisphäre, alles grün und lebt und wacht auf, nur weil die Erde sich Gott oder der Sonne sich zuwendet. Jesus, meine Sonne, verstehst du, wie soll uns wieder Jesus zuwenden? Da wirst du wieder jung, wie ein Adler, dein Leben bekommt wieder Schwung und sagt, jetzt können die Bäume ausreißen, jetzt können die was unternehmen. Sobald Gott unser Leben übernimmt, kommt eine neue Schöpfung hoch, da rumort es. Du sagst, wo kommt das alles her? Es ist Frühling. Und wir werden, warten noch ein paar Stunden, ein paar Tage ab, ein paar Wochen ab und du wirst erstaunt sein. Du sagst, wo haben sie den grünen Teppich hergeholt? Verstehst du? Überall wieder ist Rasen da, wo alles kahl war, ist plötzlich wunderbarer Rasen. Das Alte vergeht automatisch. Da vergisst man diesen kalten Winter. Deshalb feiern jetzt viele Völker oder viele Menschen Karneval, da werden die Dämonen vertrieben, da wird alles bunt. In aller Liebe. Weißt du, der Mensch sehnt sich nach Leben. Und er weiß, der Teufel bringt nur Tod. Diese Eiskälte, Herzlosigkeit. Der Frühling bringt uns den Segen, bringt uns wieder Freude am Leben. So viele Menschen sind nur deswegen depressiv, weil sie auf der Nachtseite leben. Ihre Lebensachse steht nicht richtig. Das ist alles. Was löst den Frühling aus? Nur die Stellung zur Sonne. Und was löst in deinem Leben Frühling aus? Die Stellung zu Jesus, zum Heiligen Geist, zum Vater. Unsere Stellung zu Gott. Wo wir uns unter Gott stellen, uns ihm unterordnen, seine Herrschaft annehmen. Weißt du, plötzlich wird es mehr Licht und mehr Licht und mehr Licht und weißt du gar nicht, wann ist Tag und wann ist Nacht. Die Tage werden länger, das Leben wird interessanter. Und plötzlich all das, was der Feind dir geklaut und gestohlen und zerstört hat, das bringt die Erde wieder. Verstehst du? So die Natur. Von selbst, automatisch. Da musst du nicht beten, Herr, bring mir das und das und das und das zurück. Nein, es kommt hoch. So, wenn dein Verhältnis zum Herrn stimmt, kommt Frühling. Da kommt wieder automatisch hoch. Alles kommt zurück. Gesundheit, Friede, Freude. Weißt du, es ist alles so bunt. Da blühen die Apfelbäume wieder in Werder und die Kirschbäume. Da wird es wieder raus. Und da kommt wieder dieses Weiße, diese Reinheit. Verstehst du, da kommt die Natur hoch und dann die trockenen Äste fallen von selbst ab. Ich sag dir eines, das war eines der größten, ersten großen Erlebnisse in meinem christlichen Leben, als ich so gebetet habe, lieber Gott, nimm das weg und nimm das weg und nimm das weg und nimm das weg. Ich habe so mich abgestrampelt und da ist nichts passiert. Dann habe ich gedacht, lieber Gott, entweder glaube ich nicht richtig oder mit mir stimmt irgendwas nicht oder habe ich was nicht verstanden. So wie auch immer, dann bete ich draußen an unserer Eiche. Wir haben eine Eiche gehabt, wir haben Landwirtschaft gehabt. Da bete ich und sage, lieber Gott, ach, nimm das weg. Ich wollte nicht knien und beten und Hände falten, dass die Leute denken, ich war fromm geworden. Weißt du, so heilig habe ich nicht gespielt, denn ich war nicht heilig. Alles andere, deshalb musste ich was tun, damit ich wieder heilig werde, wiederhergestellt werde. Und dann klopfe ich da und dann sagt eine Stimme, Johannes, warte, bis der neue Saft hochsteigt, bis es Frühling kommt. Dann werden die trockenen Äste von selbst abfallen beim nächsten Sturm. Deshalb sind die Stürme sehr wichtig, die Frühjahrsstürme. Da fällt alles Trockene, was noch klebt vom alten Leben ab. Deshalb danke Gott für die Stürme, dass da mal die ganzen trockenen Äste abfallen und jetzt kommt der neue Saft hoch. Warte auf den Frühling. Bei der Schöpfung heißt es immer wieder, liest mal den ersten Buch Mose, ersten Kapitel. Und die Erde brachte hervor Pflanzen, das Meer brachte die Fische hervor, dann kamen Vögel und so weiter. Da ist Evolution, da bewegt sich was, da tut sich was, da passiert was. Wie groß ist mein Gott? Weißt du, du denkst, Gott muss da was Großes tun. Nein, lass Gott wirken, lass Gott arbeiten. Lass Gott etwas unternimmt. Und es passiert etwas, wenn dein Verhältnis zu Gott stimmt. Das heißt, wir sollten unser Verhältnis zu Gott prüfen. Ist er für mich der Größte, der Stärkste, der Klügste, der Reichste? In Joel Kapitel 2, Vers 23. Lasst es uns die Stelle angucken. Und ihr, Kinder Sions, ihr Gemeinde, freut euch und seid fröhlich im Herrn, eurem Gott, der euch den gnädigen Regen gibt und auf euch herabsendet er den Frühregen und den Spätregen, wie zuvor, wie früher, plötzlich, als das alles so stimmt, als die Verhältnisse in Ordnung da sind, plötzlich kommt der Segen Gottes herab, Frühregen und Spätregen. Weißt du, als die Israeliten jetzt Neu-Israel, also die Juden aus der Diaspora zurückkamen, haben sie die Bäume gepflanzt, denn Israel war ein wüstes Land, McTwain, als er 1920 durch Palästina zog, dann sagt er, da war zwischen Mittelmeer und Jerusalem nicht einmal ein Baum oder ein Strauch, wo er sich hinsetzen hätte können und Schatten genießen können, hätte können. Da war kein Baum. Die haben angefangen zu bepflanzen. Und ich sagte ein Geheimnis, diese Bäume haben die Feuchtigkeit angezogen. Und dann kam wieder der Frühregen und der Spätregen. Und jetzt passiert es alle Jahre wieder, dass der Frühregen und der Spätregen kam. Aber Jahrhunderte hat es ausgesetzt. Gott wirkt Wunder, wenn wir wieder zu ihm kommen, in sein Land wohnen, in der Gemeinde sind, Gott loben und preisen. Es wird wie zuvor, dass die Tennen voll Korn sind, Joel 2, 23, und der Kelter Überfluss hat an Wein und Öl ausreichend und genügend da ist. Der Herr macht es. Wenn wir dort sind, wo Gott uns haben will, und wenn wir uns zurückführen lassen in sein Land, dann wird wieder Früh- oder Spätregen kommen. Gott sendet wie zuvor. Wie in den Urzeiten, wie in den Aposteltagen. Plötzlich ist das Gleiche wie am Anfang der Schöpfung. Die Erde bringt es hervor. Freue dich, sei froh. Weißt du, wir sollen uns zu freuen. Mit meinen Kindern bin ich in der Natur im Wohnwagen, campieren wild. Und wenn wir so wild campieren, dann weißt du, kannst du die Natur ganz anders genießen als auf dem Campingplatz. Ganz wild campieren. Und da kommen die Kinder, da waren sie noch klein, da kommen sie und sagen, Papa, jetzt zwitschern die Vögel. Und dann habe ich gesagt, ja, was denkt ihr, warum die Vögel zwitschern? Weißt du, die Kinder und Narren sagen die Wahrheit. Und dann sagen sie, weißt du, die pfeifen und zwitschern, machen Musik und da kommen die Regenwürmer raus. Die wollen sehen, was ist da draußen los? Was verursacht diese Unruhe? Und dann schnappen sie die Käfer. Sing und plötzlich kommt was zu dir. Lobe den Herrn, preise den Herrn und plötzlich du ziehst wie ein Magnet die Dinge an. Wir sollten loben, das heißt, freue dich. Und es wird wie früher werden. Wie früher. Deine Jugend wird wieder erstattet. Wir sollen wieder so werden, bevor es wüst geworden ist, bevor es leer geworden ist. Joel Kapitel 2, Vers 24. Die Tennen sollen voll Korn werden und die Kelter sollen Überfluss an Wein und Öl haben. Weißt du, was das heißt? Öl, geht's wie geschmiert. Und Wein, das ist Zeichen der Freude. In Joel 2, Vers 25 lese ich hier weiter. Und ich will euch die Jahre erstatten, deren Ertrag die Heuschrecken, die Käfer, das Geschmeiß und die Raupen gefressen haben. Mein großes Heer, das ich unter euch schickte. Verstehst du, Gott schickt, sobald sich die Israeliten sich vom Herrn abgewandt haben, hat er die Römer geschickt, das Land wurde zerstört, plattgewalzt auf Deutsch gesagt. Und Jerusalem wurde den Erdboden gleichgemacht. Und so weiter. Aber jetzt, wenn ich euch zuwende und wenn ihr euch mir zuwendet, ich will euch all das wieder erstatten. Oder wunderst dich, plötzlich wird dein Geld dir erstattet, deine Gesundheit wieder erstattet, deine Beziehung, deine Kontakte, deine Familie wird irgendwie wieder hergestellt. Wie das passiert, was die Heuschrecken, Käfer geschmeißt und die Raupen gefressen haben. All dieses ganze Geschmeiß. Das sind alles die Bazillen. Heuschrecke, Käfer, Geschmeiß, Raupen, das sind nicht die Löwen und die Tiger und die Panthers und was weiß ich, die Wölfe. Nein, das ist Geschmeiß. Die kleinen Dinge verderben dein Leben. Bazillen, Viren, was auch immer ist. Und das Leben wird wieder erstattet. Was glaubst du, plötzlich, wenn du voll Heiligen Geistes bist, voller Lob und Dank, du kommunizierst mit dem Universum, mit Gott selbst. Und zwar, du sprichst sogar weiter, viel weiter mit dem Thron Gottes, das über den Sternen ist. Joel Kapitel 2, Vers 26. Ihr sollt genug zu essen haben und den Namen des Herrn eures Gottes preisen, der Wunder unter euch getan hat. Und mein Volk soll nicht mehr zuschanden werden. Tolle Verheißung, Joel. Für den Glauben ist Gott einfach spitze. So ein Matterhorn in der Schweiz schießt hoch mittendrin oder den ganzen Bergen. Und Gott ist höher als der höchste Berg. Der Gottlose kann das nicht verstehen und sagt, spinnt er da? Was erzählt er den Leuten? Ich weiß, wovon ich rede. Mein Gott ist ein großer Gott. Wir haben früher solche Buttons getragen. Wenn dein Gott tot ist, nimm meinen. Jesus lebt. Ich weiß nicht, da gab es so schöne, vor allem auf massenweise verkauft. Und die Menschen haben damit missioniert, wenn dein Gott tot ist, nimm meinen, Jesus lebt. Aber wir müssen auch daran glauben. Nicht nur, dass wir missionieren, anderen was erzählen, verzapfen. Es muss bei uns auch so sein, dass wir einen Gott haben, der Wunder wirkt, der lebt, der uns befreit, der uns hilft. Wenn wir ein Jammerlappen sind und wenn wir nur heulen und wenn wir nur Mitleid suchen, wir werden kein Zeugnis sein. Christen müssen erlöster aussehen. Die müssen etwas in sich haben, egal was passiert, selbst wenn die Welt untergeht, Gott wird uns schon retten irgendwie. Er wird uns helfen und wenn er uns nicht rettet, wir werden unsere Knie nicht beugen, lieber Nebukadnezar. Wir werden nicht dich anbeten und deinen Götzen da und alles. Nein, wir bleiben stehen. Und das ist das Große dabei. Auch wenn er nicht rettet. Weißt du, wenn Gott rettet, ist es wunderbar, ihn zu preisen. Aber wenn er nicht rettet. Aber die gehen singend in den Ofen, gebunden, gefesselt, gehen rein, loben Gott und preisen Gott. Und da hören sie im Feuerofen nicht mehr auf. Eigentlich sollte man nur Schreie hören. Aber nein, da jodeln sie und jauchzen sie und jubilieren sie. So wie der Junge beim Zahnarzt. Halleluja! Preist den Herrn! In der Einheitsübersetzung ist es der Lobgesang der drei Männer im Feuerofen. Die Lutherbibel hat es nicht. Der hat Luther ausgelassen, weil er aus welchen Gründen nicht haben wollte. Das ist apokryphische Schrift. Aber in der Einheitsübersetzung und manche andere neueren Bibelübersetzungen, die haben den Lobgesang der Männer im Feuerofen. Da sind 72 Verse. Verstehst du, wie die dann gelobt haben? In dem Feuerofen, 72 Verse, preis Gott. Und dann erheben sie den Herrn, du bist treu, du bist barmherzig, du bist gnädig. Die haben nicht gesagt, das ist so heiß. Und die haben auch vorher nicht geübt, wie ein Guru auf feurige Kohlen zu gehen. Nein, der Ofen wurde 7-mal heißer gemacht. Und sie sind reingesprungen. Der Ungläubige versteht das nicht. Aber der Gläubige, der kennt seinen Gott, redet mit ihm. Und der weiß, meinem Gott kann ich vertrauen, der lässt mich nicht in den Stich. Wie groß ist mein Gott? Es muss dein Gott sein. Konnte dich der Gott, hat Nebukadnezar Daniel gefragt, als er in der Löwengrube war, konnte der Gott, dem du ohne Unterlass dienst, dich vor den Löwen befreien? Der König lebe ewiglich, ich bin noch da. Ja, verstehst du, da konnte. Wenn du Gott dienst, wird Gott dir dienen. Wie groß ist mein Gott? Der Gläubige redet mit ihm, kann es nicht lassen. Ja, der lässt sich keinen Maulkorb aufbinden und sich den Mund nicht verbinden und so weiter. Nein, er weiß, der Herr ist in unserer Mitte, der Herr regiert, der Herr ist König, er steht an erster Stelle in meinem Leben, alles andere ist egal, ich weiß, dass mein Erlöser lebt und ich schwimme weiter. Mein erster und letzter Gedanke ist der Herr, er lebt in der Gegenwart Gottes, sein Leben ist erfüllt von der Gottheit, das ist Enthusiasmus. Weißt du, viele sind vom Fußball erfüllt. Das ist auch Enthusiasmus, begeistert. Christen sollten von Gott begeistert sein. Nicht von irgendeiner Religion, von Gott. Begeistert. Und dann plötzlich wirst du gesund. Ich sagte eines, Gesundheit kommt von Gott, nicht von der Medizin und nicht von der Natur. Natur ist Gott. Aber Gott unterstützt dann die Natur. Der Mensch kommuniziert mit dem gesamten Universum, redet mit Gott und spricht mit Gott, verbindet sich mit Gott. Er kann sich sein Leben ohne Gott gar nicht mehr vorstellen. Wie sieht mein Leben ohne Gott aus? Wie würde es aussehen? Er weiß gar nicht, was er ohne Gott geworden wäre, wenn Gott nicht in sein Leben eingegriffen hätte. Gott ist die Mitte unseres Lebens und wir können auf ihn nicht verzichten. Und wenn wir verzichten, schaden wir uns selbst, schneiden uns unser eigenes Fleisch. Wenn er nicht aufpasst, wenn Gott nicht das Haus baut, arbeiten alle umsonst, die daran bauen. Wenn Gott die Stadt nicht bewacht, wacht der Wächter umsonst. Deshalb, wie groß ist mein Gott? Wenn Gott nicht mehr da ist, wenn du Gott ausklammerst und auslässt und er vergisst, dann hast du keinen Ansatz mehr. Wir haben früher Familienposaunenchor gehabt und da war es wichtig, gerade bei Trompete und anderen Instrumenten, Blasinstrumenten war es wichtig, dass man ständig übt. Und selbst dann hat man meistens das Mundstück mitgenommen, wenn man irgendwo war, und dann reingepustet, damit man einen Ansatz hat. Und du merkst, wenn du einen Tag nicht übst, merkst nur du, das merken die anderen nicht. Aber das merkst du, da stimmt wieder was nicht. Ich habe keinen Ansatz. Und wir müssen ständig üben, damit wir Ansatz haben. Beziehung zu Gott. Wir sind Kinder Gottes. Wenn wir Gott verlieren, verlieren wir den Vater, den Bezug zum Vater, zu unserem Bruder Jesus Christus. Wir verlieren unsere Versorgung, plötzlich sind wir arme Waisen und Witwen. Plötzlich verhungern wir und verkümmern und geraten auf die schiefe Bahn. Plötzlich läuft alles uns zuwider. Wenn wir Gott verlieren, wenn wir nur einen Tag mit ihm nicht reden, merken wir schon bei uns. Andere merken es noch nicht, aber wir merken, dass etwas nicht stimmt. Irgendetwas ist was faul bei mir. So, wir verlieren den inneren Frieden. Dann geht es um unsere Existenz und irgendwo am Schluss kann ich gar nicht mehr. Ohne Gott sind wir vogelfrei. Jeder kann uns abschießen. Und sind dem Teufel ausgeliefert. Ohne Gott wacht niemand mehr über uns. Ohne Gott, wenn wir ihn verlieren aus unserem Leben, sind wir ganz schnell am Ende. Wenn du etwas nicht mehr hast, dann merkst du, was dir fehlt plötzlich. Wo ist mein Gott geblieben? Früher, da war ich noch so fit, so flott und so firm. Aber jetzt irgendwie stimmt was nicht. So viele Menschen sind gottlos geworden. Weißt du, gottlos kannst du nur werden, wenn du mal Gott gehabt hast. Vorher kannst du gar nicht gottlos werden. Du kannst nicht sagen, die sind gottlos, wenn die noch nie eine Beziehung mit Gott gehabt haben. Gottlose sind Menschen, die mit Gott mal gewandelt sind, was mit Gott erlebt haben, Gott berührt haben, Gott zu ihnen gesprochen hat, Gott etwas in ihrem Leben getan hat und dann haben sie dem Vater in den Rücken gekehrt. Das sind gottlos. Die sind verloren. So. Und man wird so schnell gottlos, wenn man sich nicht mehr um Gott kümmert. Sich um Gott nicht mehr kümmert. Man ist dann am Ende und dann merkst du, wie schön war, dass noch der Tisch gedeckt war, dass ich zu Hause war. Als, ja, manchmal denke ich, in der Schule war es ganz toll, verstehst du, da hast du, musstest nicht groß arbeiten und gar nichts. Da wurde dir alles, ja, vorgelesen und du hast nur zuhören müssen, nachher vielleicht mal einen Test schreiben. Solange Gott bei dir ist, bist du furchtlos. Du weißt, der Größere, der Stärkere ist bei mir. Die Gegenwart Gottes tröstet mich, egal was passiert, egal selbst wenn du todkrank bist. Du weißt, mein Leben ist in Gottes Hand. Nichts und niemand kann mich scheiden von der Liebe Gottes. Du weißt es, bist getrost. Egal, wenn ich sterbe, Corrie ten Boom hat gesagt, wenn ich hier die Augen zumache, wache ich drüben auf. Du weißt einfach, Gott hat das letzte Wort. Und nicht der Tod ist das letzte. Das ist nur das Vor- und vielleicht Vorletzte. Aber Gott hat das letzte Wort. Und die Geister und die Dämonen können dir nichts anhaben, wenn Gott mit dir ist. Die Raubtiere, egal was, die Raubtiere jagen nie in der Umgebung eines Starken. Verstehst du? In ihrer Umgebung, die jagen nur da, wo niemand wacht und wo niemand aufpasst und wo niemand was zu sagen hat. Aber wenn Gott bei dir ist, können die Dämonen dir nichts anhaben. Da gehst du mitten durch sie hindurch, sie lassen dich in Ruhe, weil du hier, ja, in Gott bist. Du bist immun, bist unbesiegbar. Weißt du, wie dieser Siegfried in der Legende oder Sage. Und er war unverwundbar, bis er verraten wurde. Und deshalb erzähle nicht, wo deine Schwachstellen sind, was deine Schwächen sind. Erzähle von Gott. Auch wenn du betest, du solltest nicht da jammern und öffentlich beten. Weißt du, du solltest, wenn du betest, geh in deine Kammer und erzähle nicht den Leuten, wo du verletzlich bist, was deine Schwachheiten sind. Gott kennt uns. Und der Heilige Geist vertritt uns mit einem unaussprechlichen Seufzen am Thron Gottes mit unseren Schwachheiten. Er, der Heilige Geist weiß, der Matthäus, das hat das und das und das Problem. Ja, ich sage dir nicht welches. Ich möchte es gerne wissen. Aber jeder Mensch hat Schwachstellen. Jeder Mensch. Und zwar eine ganze Menge. Der eine mit Vergeben, der andere mit dem Stolz, der andere mit dem Geld, der andere mit Frauen, mit Männern und was weiß ich. Wir haben alle möglichen Probleme. Und der Heilige Geist weiß, was dein Problem ist. Du hast Autorität, solange du in der Gegenwart Gottes bist, bist gedeckt. Und wenn du Fehler machst, Gott korrigiert dich, der Heilige Geist korrigiert dich. Du hast Macht über Satan und seine Werke. Du kontrollierst die Situation, wenn Gott bei dir ist, dann sagst du zum Berg. Weißt du, ich werde in den nächsten Tagen darüber noch sprechen. Weißt du, Gott macht gar nichts. Gott hat dir Autorität gegeben, du sollst zum Berg sprechen. Du sollst gewisse Schritte tun. Und worauf du deine Füße setzt, das Land gehört dir. Wenn du deine Füße nicht setzt, wenn du dein Hintern nicht bewegst, wird nichts kommen. Du setzt deine Füße. Muss hingehen, anklopfen. Und so weiter. Wir müssen wirken. Wir sind der verlängerte Arm Jesu und unseres Gottes. Wir sind die verlängerten Beine des Herrn. Der vergrößerte Mund. Gott hat keinen Mund. Gott kann nicht sprechen, Gott kann zu dir sprechen, aber er kann nicht zu der Welt sprechen. Du musst zu der Welt sprechen. Nur nebenbei. So, wenn Gott in dir ist, dann bist du einfach stark, egal wie. Du stehst immer drüber, auch wenn du nichts zu essen hast, sagst du, gut, lieber Heiland, jetzt werde ich mir vornehmen, ich werde jetzt fasten bis zum Monatsende. Ich weiß, es geht, es funktioniert, dass du fastest, aber das Fasten ist eine Sache des Willens. Aber wenn du fasten musst, kannst du nicht fasten. Aber wenn du fasten willst, kannst du fasten. Es ist eine Willenssache. Und alles passiert mit unserem Willen. Fasten, und wenn du sagst, ich faste, Herr, jetzt einfach, es ist einfach gut, wir müssen jetzt nicht kochen und wir müssen jetzt nicht abwaschen und wir müssen all das Zeug nicht mehr machen. Jetzt haben wir unsere Ruhe, jetzt faste ich. Ja? Und dann enthalte ich mich da. Weißt du, da bist du für andere nicht verantwortlich. In Übereinstimmung mit anderen musst du fasten, immer, wenn du irgendwie Familie noch hast. Du kannst nicht die alle als Frau, kannst nicht die anderen verhungern lassen. Kind Gottes, weißt du, du verstehst plötzlich die Welt mit Gott ganz anders. Du hast so keine Rätsel und keine Fragen, wieso, weshalb und warum. Wenn du Gott in deinem Leben hast, diesen großen Gott, der das ganze Universum geschaffen hat, dann lebst du positiv, dann hast du Übersicht, nicht du, sondern du telefonierst mit dem Satelliten da oben, mit dem Herrn, mit dem König, der über allem steht und sagst, Herr, was denkst du, wie siehst du die Lage, wo kommt der Feind her? Weißt du, der Herr sagt nicht nur, was du tun sollst, sondern er sagt auch, wo der Feind sich lagert, was er für Problem hat. Und er hilft deiner Schwachheit. Gott mit dir und Gott in dir, dann bist du immer optimistisch, immer ausgeglichen. Da bist du einfach froh gesinnt und glücklich, zufrieden, diese innere Zufriedenheit. Du bist reich, wunschlos glücklich. Du hast ja alles. Du musst ja nur beten und bitten und Gott wird es schon geben. Weißt du, du lernst dann plötzlich deine Wünsche auszusprechen. Befiehl dem Herrn deine Wege. Das ist alles. Befiehl dem Herrn deine Wege. Sag, Herr, heute muss ich raus. Es regnet und schüttet, aber ich gehe trotzdem raus. Befiehl dem Herrn deine Wege und er wird dir geben, nicht was dein Kopf sich wünscht, sondern was dein Herz sich wünscht. Und deinem Herz sich wünscht sich ganz was anderes, als was der Kopf. Der Kopf wünscht sich, ja, wenn ich nur 1 Million im Lotto gewinnen könnte. Aber dein Herz wünscht sich ganz was anderes. Liebe, Geborgenheit, Frieden, Freude und. Mit Gott bist du gut bedient. Wirst gut bedient, wenn Gott da ist. Weißt du, kannst du gut schlafen, bist gut gelaunt. Ich sage dir die Vorteile. Wie groß ist mein Gott? Das sind die Vorteile, die du hast. Und dann, die Leute werden neidisch plötzlich auf dich. Die werden neidisch. Bei dir passiert es, warum passiert es bei uns nicht? Jeder kann die Beziehung zu Gott haben. Guck mal, wenn Frühling kommt, ist die ganze Achse der Erde der Sonne zugeneigt. Jeder kann das, aber natürlich, wenn du im Keller gehst und fliehst, und sagst, nee, mit dem Gott will ich nichts zu tun haben, wirst du Probleme haben. Und Gott segne dich. Mit Gott hat immer dein Leben Freude und Spaß. Es geht dir blendend. Auch wenn es dir dreckig geht, geht es dir blendend. Mittendrin im Dreck freust du dich. Weißt du, die Blume der Ägypter ist die Lotusblume. Und die Lotusblume blüht mit Vorliebe in großen Tümpeln. Und dann ist es so rein, so weiß. Mittendrin im Tümpel. Kinder Gottes sind wie Lotusblumen. Deshalb, wenn es dir Drecke geht und alles stinkt, in so einem Tümpel stinkt es, aber da geht diese Lotusblume so schön auf. Werde eine Lotusblume. Egal wie die Umgebung ist, wie stinkend, wie viele Moskitos da sind. Ja, mit Gott bist du immer in guter Stimmung, auch wenn alles verstimmt ist, dann spielst du auf dieser einen Seite wenigstens weiter. Mit Gott bist du, ja, positiv, entwickelt sich positiv und sagt, ich habe ja alles, ich habe den Herrn und ich kann ihn anrufen, ich kann ihn bitten und wenn der Herr will, wird er es mir geben. Mit Gott hast du immer das Richtige, immer das Rema-Wort, dieses inspirierte Wort, Herr, rede, dein Knecht hört. Wenn Gott in deinem Leben ist, dieser große, starke Gott, kannst du stille sein und verzweifelst nicht, ich weiß, ich komme hier durch. Wie? Weiß ich nicht, bitte frag mich auch nicht. Aber ich komme durch, links und rechts die Berge, hinter mir die Ägypter, vor mir das Meer, auch wenn es nur 0,5 Meter tief ist, ich komme durch. Ich komme durch. Ich komme durch. Weißt, oft ist, wenn es nicht immer so tief ist, wir haben mehr Angst vor der Nicht-Tiefe als vor der Tiefe. Gott stellt sich immer auf uns wieder her. Weißt du, egal wie du hinfällst, du kommst wieder hoch, Bruder, Schwester, mit Gott bist du immer eine Nasenlänge voraus, sitzt am längeren Hebel. Lass mich das sagen. Ich spreche aus Erfahrung. Ich weiß, was der Glaube mir bringt und was ich davon habe. Du bist immer ein paar Sekunden schneller oder Bruchteile von Sekunden. Weißt du, heutzutage, wenn es um Medaillen geht, da spielen Sekunden nicht mehr viel. Da Hundertstel Sekunde. Weißt du, mir tun alle Menschen leid, die Gott nicht so von Herzen kennen, persönlich kennen, ihn nicht erlebt haben, dass Gott zu ihnen persönlich gesprochen hat. Du bist gemeint. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Ich habe dich erlöst. Dann bist du groß. Nicht, ich glaube auch an Gott. Der Teufel glaubt auch an Gott. Der ist ein Spezialist. Gottes, was Theologie betrifft. Weißt du, Die Menschen, die Gott kennen, die selbst wenn sie durch die Hölle müssen, die wissen, und die Hölle kann mir nichts anhaben. Und ich muss mich nicht quälen und plagen. Ich weiß, der Herr versteht mich, der Herr trägt mich durch, der Herr kümmert sich um mich. Ich bin von meinem Gott begeistert. Ich kann alles verlieren, man kann mir alles nehmen, aber meinen Gott möchte ich nicht hergeben. Und wie oft hat der Teufel versucht, sag deinem Gott ab. Nicht nur bei dir, nein, er kommt zu mir regelmäßig und klopft an. Willst du nicht deinem Gott absagen? Willst du nicht da ein einfacheres Leben leben? Wenn ich meinen Gott habe, dann frage ich nicht mehr nach Himmel und Erde, sagt ein Mann in der Bibel. Dann werde ich überall wieder hochkommen, dann werde ich es immer wieder schaffen, immer wieder werde ich erleben, dass neues Leben kommt. Und manchmal denke ich, ich habe mich aufgegeben, aber irgendwie kommt ein Lichtlein her, ein Impuls, ein Wort Gottes, ein Mensch kommt in mein Leben oder sonst irgendwas anderes, irgendetwas passiert, ein Anruf und plötzlich sage ich, mei, das ist doch wieder toll. Mit Gott bin ich immer wieder noch hochgekommen. Gott sei Dank, immer wieder. Bin immer wieder weitergekommen, auch wenn ich gefallen bin. Ich werde nie vergessen, mit dem Sportunterricht hat der Lehrer gesagt, Johannes, wenn du springst, fall nie nach rückwärts, fall immer nach vorne. Da bist du gleich ein paar Meter weit oder ein paar Zentimeter weiter. Fall immer nach vorne. Und wir sollen darauf achten, dass wir nach vorne fallen, wenn wir schon fallen müssen. Auf die Knie gehen. Mit ihm meistere ich jede Herausforderung. Das ist der Glaube, weil Gott mir immer weiterhilft. Egal wie hoch diese und wie schlimm diese Herausforderungen sind, ich schaffe es. Mit ihm, Gott in meinem Leben, da bin ich voller Tatendrang. So viel Geld und so viele Möglichkeiten, so viele Mittel habe ich gar nicht, um das alles zu verwirklichen, was ich alles durch Gott schaffen kann. Mit Gott geht mir der Stoff nie aus. Ich möchte schon längst aufhören zu predigen, aber ich habe so viel Material. Ich bin schon in meiner Vorbereitung im Mai schon und schon Juni habe ich schon Predigten, sammle ich, mein Herz brennt. Ich möchte, weißt du, ich habe Freude am Herrn, bin begeistert von Gott. Der große Gott wird mit unseren Problemen fertig. Und zwar, das ist eine Kleinigkeit, so ein Klacks. Und wir denken, oh, das ist so furchtbar, so hart, so schwer, so unmöglich. Für Gott ein Klacks. Sprich nur ein Wort und dein Knecht und mein Knecht wird gesund. Es steht und fällt alles mit unserer Gotteserkenntnis. Nicht einen großen Glauben, sondern Glauben an einen großen Gott. Und am Mangel an Erkenntnis Gottes oder wegen diesem Mangel, dass die Leute Gott nur so ein ja, Herrgottlem haben, so einen kleinen Götzchen. Gott ist kein Gottlein. Nein, er ist der Herr des Universums. Und er hält die Erde in seiner Hand. Ob du Gott oder die Probleme vergrößerst oder verkleinerst, es liegt immer in dir. Es liegt immer an dir. Mit Gott verkleinerst du deine Probleme und ohne Gott vergrößerst du deine Probleme. Wie rede ich viel über Gott? Einfach plaudere, erzähl anderen Menschen, erzähl am Telefon, erzähl dir selbst, erzähl deinem Kater, deinem Hund, deinem Kanarienvogel. Weißt du, die hören dir zu, vielleicht besser als du denkst. Fang an, kleinen Kindern zu erzählen, wie der liebe Gott ist. Weißt, red nicht so viel über deine Probleme. Du sollst deine Probleme nie groß erwähnen. Und ich sage dir eines, wenn du deine Probleme dem und dem und dem und dem erzählst, hast du schon 10 Leuten erzählt. Am besten gehst du gleich zu der WZ und gibst eine Annonce auf und sagst, Leute, ich habe ein riesiges Problem. Und dann schreibst du ein Problem, dann wissen wenigstens ein paar hunderttausend. Du vergrößerst dein Problem. Du kannst dein Problem verkleinern, indem du verschweigst und Gott sagst. Erzähle nicht überall, wie arm du bist. Ja, ich möchte knallhart ein paar Wahrheiten sagen. Erzähl nicht überall, was dir fehlt. Dass du vielleicht keine Schuhe hast. Oder kein Hemd. Erzähl nicht den Leuten deine Armut. Erzähl den Leuten nicht, wie dumm du bist. Oder was du alles schon falsch gemacht hast in deinem Leben. Oder wie schlecht es dir geht. Das wohl gesundheitlich, finanziell oder wie auch immer. Erzähl den Leuten nicht, wie klein du bist und du wärst gerne viel größer. Erzähl nicht den Leuten, was du nicht kannst. Erzähl deine Schwachheit nicht. Ich sag dir, du schwächst dich selbst, du brichst dein Rückgrat. Den Rückgrat deiner Familie. Wenn du über deine Menschen, die du liebst und nahestehst, negative Sachen erzählst. Erzähl nicht überall, was du nicht kannst. Was dir nicht liegt. Erzähl nicht überall, was du nicht magst. Die kommen erst recht, was du nicht magst. wenn du sagst, ich mag die nicht, dann der Teufel hilft diesen Gebeten. Das sind alles Gebete zum Teufel. Erzähle nicht, dass du krank bist und wie schwer du krank bist, wie unheilbar du bist, dass dir niemand helfen kann. Klage, jammere nicht so viel. Gott kann keine Wunder in deinem Leben tun, solange du noch die Klageweiber beherbergst. Du solltest die Klageweiber zum Teufel jagen. Auf dem Friedhof. Dort sollen sie jodeln. Weißt du, fang an, weißt du, positiv über dein Leben zu reden, weil der Teufel hört, was du alles bist. Wenn du sagst, ich bin das und das, dann bist du, ich bin. Weißt du, was das heißt? Ich bin ist der Name für Gott und Gott wohnt in dir. Ich bin, ich bin. Dann sagst du Gott, du bist arm in mir, du bist krank in mir, du bist faul in mir, du bist dumm in mir. Du bist schwach in mir, ich bin. Hör auf mit dieses Wort, ich bin, in deinen Mund zu nehmen. Denn du beleidigst Gott. Du sollst den Namen deines Gottes nicht missbrauchen und nicht falsch Zeugnis reden. Das sind die zwei großen Gebote. Versteht? Die 10 Gebote. Du siehst, wie die Leute sündigen am laufenden Band. Ich bin. Hör auf. Ich bin. Wie sollte in der Bibel, wie sollten wir reden? Der Arme spreche, ich bin reich. Der Kranke soll sprechen, ich bin gesund. In seine Wunden sind wir geheilt. Auch wenn du noch gar nicht spürst. Das ist nur dein Körper, der das noch nicht registriert hat. Deine Hormone, deine Nerven. Sprich das stattdessen mehr über deinen Gott, mehr über das, was er kann. Sobald du das richtige Gottesbild hast, beginnst du auch richtig zu sprechen. Und wenn du positiv von Gott redest, verschwinden deine Probleme. Die schmelzen wie Eis, wie der Schnee. Sie lösen sich auf und du wirst von ihnen erlöst. Plötzlich sagst, wo war das, dieser Zapfen da? Und siehst nichts mehr davon. Wenn du über Gott redest, werden deine Probleme zu Triumphe. Plötzlich, ja, du triumphierst, ich habe Probleme. Und ich freue mich, wir rühmen uns der Trübsale. Stell dir mal vor, das ist es, wir rühmen uns. Danke, Jesus, dass wir das haben. Wir sollen ja alle Zeit danken. Alle Zeit für alles danken dem Herrn. Dann werden deine Probleme, wenn du anfängst, den Herrn zu preisen und daraus Triumphe machst aus deinen Problemen, dann werden deine Probleme zu Projekten. Das nehmen wir jetzt im Angriff. Wir haben kein Geld, aber wir werden jetzt Geld schaffen, auch wenn wir drucken müssen. Ist egal. Gott wird uns helfen. Auch wenn wir einen Aufruf machen, Spendenaufruf machen, Gott wird uns beistehen. Oder wir gehen betteln auf der Straße. Du merkst plötzlich, was für ein Gequatsche. Wenn du so über Probleme redest, es sind Luftblasen, da blast du es auf. Machst du so Tamtam. Wer glaubt, dass Gott tot ist, der wird bald selber sterben. Wer glaubt, dass Gott tot ist, der wird bald selber sterben. Der wird aussterben und er wird anfangen zu welken, schwach werden, schlapp werden. Traue Gott große Dinge zu. Wie groß ist mein Gott? Psalm 81, Vers 11. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägypten an geführt hat. Tu deinen Mund weit auf und lass mich ihn füllen. Weißt du, das ist nicht nur zum Essen auftun, nein, zum Loben und Danken, die Zunge freisetzen, dass dein Mund sich weit auffüllt. Oh Gott, du bist so groß. Ja, tu deinen Mund weit auf und ich werde ihn füllen. Verstehst du? Tu deinen Schnabel auf, Entschuldigung. David im Psalm 119, Vers 131. Psalm 119 soll das auch mal auswendig lernen. Da ist noch was zu tun. Und da Psalm 119, Vers 131. Ich tue meinen Mund weit auf und jauchze und lechze, denn mich verlangt nach deinen Geboten, dir mehr zu trauen, dir mehr zu vertrauen. Ich verlange, ich will noch viel mehr, lieber Gott, hilf mir. Wer Gott nichts mehr zutraut, bei dem passiert auch nichts mehr. Trau Gott was zu. Auch wenn du Augen zumachst und einen fünften Gang reinlegst und Gas gibst, du fährst durch. Und du wirst sehen, du kommst auf der anderen Seite raus. Mit einem ausgehöhlten, leeren Gottesbild kommst du nicht weit. Fang also einfach kindlich an Gott zu glauben, wie ein Kind. Papa, du hast gesagt, wann kriege ich mein Eis? Oder was auch immer. Weißt du, du solltest kindlich an deinen Gott glauben. Lass dir deinen einfältigen Glauben, diesen kindlichen Glauben von niemand nehmen und von niemand ausreden. Weißt du, da kommen so Schlaumeier. Ja, sollte Gott gesagt haben, sollte das für dich gelten, sollten die Zeichen und Wunder noch für uns gelten. Verstehst du? Lass, sag, danke, auf Wiedersehen. ich habe meinen Glauben und ich bleibe bei meinem Glauben und er lässt mich von meinem Glauben nicht abbringen. Was glaubst du, wie oft ich solche Meinungen höre und hören muss? Ja, die Zeit der Zeichen und Wunder ist vorbei. Von wegen, bei denen ist vorbei. Da klappt sowieso nichts mehr. Also ich mache weiter, ich vertraue meinem Gott. Und ich glaube an Zeichen und Wunder. Und immer wieder sehe ich dann Lichtlein irgendwo, kleine Lichtlein. Ich brauche nicht große Lichter, ich brauche nur ein bisschen Orientierung. Morgen werde ich was anderes noch sagen, wie Gott uns führt. Gott hat den Abraham gerufen, morgen werde ich über den Abraham predigen. Geh aus zu deinem Besten. Und geh für dich selbst raus aus Ur in Chaldea. Hier kannst du nicht weiter wachsen. Bei ungläubigen Leuten kannst du dich nicht entwickeln. In ungläubigen Gemeinden, Predigten, Gottesdiensten. Verstehst du, da wird nur Hurra, Halleluja, Lob und Dank. Aber wo der Geist fehlt, die Wahrheit nicht verkündigt wird, da stirbst du ab. Mit einem ausgehöhlten Gottesbild gehst du zugrunde. Aus Mangel an Erkenntnis geht das Volk Gottes zugrunde. Deshalb, du kannst nicht genug über Gott informiert werden. Deshalb, du brauchst gute Predigten, denn der Glaube kommt aus der Predigt. So, sitze nicht im Rat der Gottlosen, die haben sowieso keinen Ausweg. Ja, weißt du, da sitzen sie da und erzählen dir irgendwelche Märchen. Die haben keine Lösung, keine Antwort. Und sie können dir auch nicht helfen. Und sie werden dir auch nicht helfen, selbst wenn sie könnten. Weißt du, vertraue dir selbst und Gott und seinem Wort und fang an, auf ihn zu schauen. Wie groß ist mein Gott? Was hat er schon alles getan? Dass ich heute noch lebe, ist ein Wunder. Verstehst? Dass du heute noch lebst, ist ein Wunder. Auch wenn du schwer krank bist. Unheilbar. Dass du heute noch immer krabbelst. Das ist ein Wunder. Die meisten Leute sehen das nicht. Sie denken, das ist Zufall oder das habe ich gemacht. Du hast es gar nicht gemacht. Gott hätte dich ausdrücken können. Und du wärst nicht mehr da. So, weißt du, deine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Wer sich von Gott abwendet, dem wenden sich die Probleme zu. Deshalb bleib bei dem Herrn, bleib auf dem Weg, weiche nicht nach links und nicht nach rechts. Wenn du von Gott dich abwendest, dann fängst du an, dich negativ zu benehmen, negativ zu reagieren, negativ zu reden. Da wirst du verbittert, da wirst du eifersüchtig sein. Ja, die können gut schwätzen, die können gut schwätzen. Ja, die können's, weil sie mit Gott leben. Die haben Frühling. Bei denen ist jetzt Dürre und Hitze und Waldbrände. Weißt du, der sich von Gott abwendet, der verliert den Blick für die Realität. Und um den fängt sich der Teufel an zu kümmern. Menschen, die keinen Glauben mehr haben, die heilen nicht. Das kann ich schriftlich geben, das kann jeder Arzt hier schriftlich geben, jeder Psychologe. Menschen, die nicht mehr glauben oder noch nie geglaubt haben, die heilen nicht. Dann nützt die beste Medizin nicht. Ihre Lage verbessert sich nicht. Ihr Immunsystem bleibt geschwächt. Sie rollen immer mehr bergab. Sie haben gut angefangen, aber dann geht es immer mehr bergab. Ihr Leben hat keinen Halt, keine Orientierung. Sie haben die Bremse nicht oder finden die Bremse nicht. Sie leben ohne Hoffnung. Menschen ohne Glauben und ohne Gott, die haben nichts, was sie motiviert. Also ich habe wenigstens Gott, der motiviert. Ich stehe auf, nimm dein Bett und geh nach Hause. Verstehst? Das ist, was mich motiviert. Aber der Gottlose hat nichts, was ihn motiviert. Sie haben nichts, das ihnen Kraft gibt zum Kämpfen. Halt aus, bis dann du wirst Jesus sehen. Verstehst? Ich habe wenigstens ewige Hoffnung. Ich habe eine Ewigkeit. Ich weiß, dort drüben, da ist das Beste, was überhaupt mich erwartet. Ein Land, wo Milch und Honig fließt, was kein Auge gesehen hat, kein Ohr gehört hat, kein Herz geglaubt hat. Das hat er für mich vorbereitet. Deshalb diesen ganzen Plunder hier. Das mache ich mit links. Menschen, die nicht glauben, die haben keinen Schutzgeist, keinen Schutz, keine Schutzengel, die fliegen alle weg. Wir sind angelegt, ihr Lieben, mit Gott zu leben. Das ist unsere Veranlagung. Gott ist unsere Infrastruktur. Weißt du, wenn Gott da ist, dann sind Wege, wo kein Weg ist. Dann funktioniert alles. Dann kommt der Frühregen, kommt der Spätregen oder läuft das Abwasser auch noch ab. Verstehst? Ja, das stimmt die Infrastruktur, wenn Gott da ist. Wenn er nicht da ist, erreicht uns gar nichts, kommt gar nichts durch. Dann macht das Leben keinen Sinn. Dann zweifelst du an deine eigene Existenz, warum bin ich überhaupt da? Ohne ihn läuft nichts in unserem Leben, da werden wir nur gejagt und getrieben. Und je weniger Gott bei uns ist, ihr Lieben, desto niedriger ist unser Grundwasserspiegel. Und dann wundern wir uns, bei mir wächst nichts. Ich sitze auf dem Trockenen, die Probleme türmen sich auf und erstickt mich fast. Wenn Gott dir fehlt. Deshalb, wie groß ist mein Gott? Wenn Gott nicht mehr da ist, dann wenden wir uns allen möglichen Geistern zu, der Esoterik, dem Spiritismus, dem Okkultismus. Vielleicht helfen die mir noch. Dann fangen wir an jedem Spuk zu glauben. Dann öffnen wir uns für die Dämonen und Geister. Dann werden wir plötzlich pessimistisch, wenn Gott nicht mehr da ist. Wie groß ist mein Gott? Deshalb, dein Glaube an Gott muss groß werden. Da füttere deinen Glauben mit allem, was du kannst, dass du glauben kannst. Wenn du nicht mehr glauben kannst, wirst du kritisch, kriegst du Streit mit jeder Mann. Wer einen kleinen Gott hat, der kriegt riesengroße Probleme. Deshalb, wie groß ist mein Gott? Das ist meine Botschaft. Wenn das Wort Gottes bei uns groß ist, wenn es reichlich in unserer Mitte wohnt, wenn du sagst, Herr, ich halte mich an dein Wort. Himmel und Erde werden vergehen, aber deine Worte werden nicht vergehen. Wenn wir vom Wort Gottes erfüllt sind, dann sind die Probleme ganz klein. Also alle eure Sorgen werfet auf ihn, denn er sorgt für euch. Ja, fürchtet euch nicht, ich bin bei euch alle Tage, wenn Himmel vergeht und so weiter. Ich werde euch nicht verlassen und noch versäumen. Wenn Gott groß bei uns ist, bei uns auf dem Thron sitzt, seinen Ehrenplatz in unserem Leben hat, dann sind wir frei von Problemen. Wir haben sie, und zwar mehr als du denkst. Aber die kleben an uns nicht wie eine Klette. Die schütteln wir ab. Wenn Gott über uns regiert, über unser Leben das Kommando hat und wir unter Gott sind, dann können die Probleme uns gar nicht anhaben. Die sind da, aber den Knoten kriegen wir schon auf. Und wenn nicht, wir nehmen ein Schwert und hauen rein. Und dein Wort ist schärfer als ein zweischneidiges Schwert. Dann bekommen wir die Probleme irgendwie im Griff. Dann kann man selbst mit der größten Angst fertig werden. Und ich sage, die Angst ist das Schlimmste in dieser Welt. Wenn jemand krank ist, wenn jemand Krebs, Tumor hat oder was weiß ich, oder ja, arbeitslos geworden ist, die Angst ist das Schlimmste. Die Angst. Und deshalb sagt Jesus, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Selbst wenn man weiß, morgen werde ich sterben, dann weiß ich wenigstens, wo ich hingehe, was passiert. Und wir sollten diese Heilsgewissheit in unserem Leben haben. Deshalb, der Gläubige hat nur Pluspunkte. Niemand kann mich von Gott trennen, wenn ich mit ihm verbunden bin, wenn ich diese Schlagseite habe. Gott ist größer als deine Angst. Gott ist größer als der Tod. Gott ist größer als der Krebs, die Armut und jede Krankheit, jeder Stress. Gott ist größer. Halleluja. Preist ihn, rühm ihn. Die Liebe Gottes ist stärker als der Tod, heißt es von Salomo einmal. Wenn Gott über unserem Leben residiert, dann erledigen sich viele Dinge von selbst oder wir erledigen es mit Leichtigkeit. Sprich nur ein Wort. Dann nehmen wir das Negative gar nicht so tierisch ernst. Oh, was die jetzt gesagt hat, was mir passiert ist, was ich verloren habe, was ich durchmachen muss. Verstehst du? Du glaubst, dass du was Besonderes bist. Kein Mensch ist was Besonderes, jeder ist gleich. 99,5% sind alle Menschen gleich. Da ist nur ein kleiner Prozentsatz, was uns ein bisschen unterscheidet. Du kannst nichts dafür, dass du Krebs bekommen hast oder Tumore oder sonst was. Du kannst nichts dafür, dass du einmal sterben musst. Du kannst nichts dafür, dass der Lauf der Dinge, das passiert. Du, genauso wenig, wie du nichts dafür kannst, dass du Mann oder Frau geworden bist. Verstehst du? Das hast du nicht rausgesucht. Ich habe mir auch nicht rausgesucht, was ich geworden bin, wo ich geboren worden bin. Du hast auch nicht rausgesucht, ob du weiß oder schwarz geworden bist. Weißt du, Gott wusste schon, was gut ist. Stell dir mal vor, wenn die in Afrika alle weiß geworden wären, mit der Sonne, mit den Pigmenten, verstehst du? Aber Gott wusste, diese Pigmenten sind wichtig, die müssen dunkel werden, damit die Sonne sich nicht so niederbrennt in ihnen. Gott wusste, was jeder Mensch braucht und was jeder Mensch richtig ist. Du musst nur dein Leben leben. Mit den Dingen, weiß oder schwarz, arm oder reich, krank oder gesund. Du lebst dein Leben. Gott hat schon alles richtig gemacht. Wie groß bist du? Du musst Gott zutrauen, dass er alles richtig gemacht hat. Du hast, weißt du, diese Dinge nicht ausgesucht. Du hast nichts ausgesucht. Weißt du, ich bin der Älteste von 8 Kindern. Ich bin der Älteste. Weißt du, es ist schön, Ältester zu sein. Es hat Vorteile und Nachteile. Weißt du, ich musste alle meine Geschwister annehmen, wie sie kamen. Da war eins Mädel, da war wieder Junge, da war wieder Mädchen. Verstehst du, da war der brav, da waren lieb und andere waren so und so und so und so. Ich musste sie annehmen. Und jeder, verstehst du, plötzlich, ich muss abgeben. Verstehst du? Ich habe meine Geschwister nicht rausgesucht. Das hat der Vater und Mutter gemacht. Und du hast deine Geschwister nicht ausgesucht. Du hast dein Leben nicht ausgesucht, wie du jetzt lebst und was mit dir passiert. Jeder Tag. Weißt du, als meine Schwester kam und dann noch mein Bruder kam, wir hatten nicht so viele Betten. Wir mussten zu dritt in einem Bett schlafen. Verstehst du, ich weiß, was das ist. Eine Decke, der andere hat weggezogen, der andere, und dann kam noch das vierte Kind nachher. Nachher haben wir noch, was weiß ich, wie wir das gemacht haben, so glaube ich Stockbetten später gekriegt. So, aber da hat der eine Decke gezogen, verstehst du, die Decke war weg. Du ziehst meine Decke mir weg. Du siehst, du musst plötzlich deine Geschwister annehmen und du musst mit diesen Geschwistern leben. Und so sind deine Probleme, deine Krankheiten sind deine Geschwister. Verstehst du das? Und bei uns war es nicht nur das. Wir haben so Bettler noch gehabt. Und die kamen immer wieder, mein Vater war so sozial eingestellt. Weißt du, dann, wenn jemand an der Tür abends geklopft hat und so weiter, und da saß, war ein Mann, ach, Sie können heute Nacht bei uns bleiben. Der klopfte noch in unser Bett mit rein. Verstehst du, dieser Bettler? Also muss man schon wieder was teilen. Weißt du, und das sind unsere, du kennst ja gar nicht, der hat Läuse, aber es kam, auf ein paar Läuse kam es gar nicht mehr an, oder Flöhe. Wir hatten genug Flöhe und genug Läuse, so, und damit musste man leben. Aber da kam es gar nicht mehr drauf an. Und das ist dieses Abgeben, dieses damit leben können. Das ist ein Kunststück. Du hast es nicht rausgesucht. Der nimmt es auf. So, und dann, meine Geschwister, ich weiß noch die Probleme, die sie hatten. Ja, ich muss seine Schuhe tragen, die er ausgetreten hat, ausgelatscht hat. Oder ich habe neue Kleider gekriegt, weil ich der Größte war. Aber die mussten dann meine Kleider tragen. So ging es als permanent. Du musst damit leben. Aber sie sind alles die Kinder eines Vaters. Und so wie dein Vater, so ist auch deren Vater, dieser eine. Verstehst du, wir hängen da irgendwie zusammen. Und die Mutter gehört auch dazu. Gott ist dein Vater. Und wir sind seine Kinder. Gott ist unser Vater. Und du musst deine Brüder lieben. Und jetzt, die Brüder sind deine Probleme. Die sind nicht so groß. Wie groß ist mein Gott? Also du weißt gar nicht, ob du mit denen verwandt bist. Aber du bist trotzdem, das sind die Kinder von dem Vater. Und Jesus sagt, du sollst sogar deine Feinde lieben. Deine Eltern lieben die Geschwister, sie haben sie gezeugt. Und dann dir vor die Nase gesetzt. Und jetzt musst du damit zurechtkommen. Und das ist der Erstgeburtssegen. Weißt du, das ist schön, erstgeboren zu sein, aber ist auch nachteilig. Nachteilig. Deshalb verstehe ich, warum der Esau gerne den Erstgeburtssegen verkauft hat. Ihr habt nichts davon. Also, da wird dir was aufgebürdet. Später muss ich auf meine Geschwister aufpassen, wenn die Eltern zum Markt gefahren sind. Und ich musste aufpassen. Und ich musste bei meinen Geschwistern mich entschuldigen. Ja, wenn sie nicht gehorchen, habe ich sie eingesperrt. Weißt du? Ja, aber das ist die Situation. Du musst damit zurechtkommen, dich damit teilen, damit auskommen. Weißt du, die Leute haben über Vaterschaftsseminare, Vaterschaft Gottes, weißt, Gott ist mein Vater. Vergiss, da ist noch viel mehr dran. Denk noch viel mehr an diesem Schweif. Richtig zu verstehen, was Gottes Vaterschaft ist. Weißt du, dann musst du lernen, mit diesen Dingen zusammenleben. Das hat Gott in dein Leben geschickt. Und jetzt musst du gucken, dass du die Kurve kriegst. Und diese Probleme, die dann kommen, dass sie dich nicht auslaugen, dich kaputt machen, dass sie dich nicht schwächen. Du wirst durch diese Probleme nicht ärmer. Weißt du, du wirst auch reicher und gesegneter. Hast auch wieder Vorteile auf der anderen Seite. Wer seinen Gott kennt, der weiß, mein Gott ist größer und der hat alles wohlweislich geplant und gefügt in meinem Leben, damit ich ja, richtig überlebe. Und plötzlich merkst du, Gott ist größer. Er überragt alles, übersteigt alles. Alle Knie haben wir gesungen, müssen sich beugen, alle Zungen müssen bekennen, dass er der Herr ist. Und ich sage dir eines, liebe Christen, wir gehen schwierigen Zeiten entgegen und wenn wir älter werden, auch nochmals dazu eine Zugabe, wir gehen schwierigen Zeiten entgegen und wir müssen lernen, fest zu sein, unerschütterlich zu sein. Dass wir selbst die schlimmsten Probleme in den Griff bekommen, die sind von Gott. Weißt du, Alter ist keine Krankheit. Oder Krankheit ist auch keine Krankheit. Das kommt in unserem Leben und wir müssen damit fertig werden. Wenn du dich gehen lässt, wenn du nichts unternimmst, wird die Krankheit die Herrschaft über dein Leben übernehmen. Aber du solltest jetzt gegen die Krankheit was unternehmen. Mach du was. Morgen werde ich darüber predigen. Vom Leben Abrahams. Weißt du, Gott hat selbst die hartnäckigsten Widerstände und Schwierigkeiten in unser Leben hineingefügt. Das ist die Schönheitsfehler Gottes in unserem Leben. Wir haben einen großen Gott, der ist verspielt. Mit ihm sind wir mehr als Überwinder, heißt es in der Bibel, mit Jesus Christus. Wir leben plötzlich anders, Kinder Gottes leben anders, wir ziehen durch das Rote Meer, auch wenn das halb Meter tief ist, wir ziehen da durch. Wir gehen durch unser Problem, egal wie das Kind jetzt heißt. Wir sind Kinder Gottes und wir wandeln mit Gott. Wenn Gott hier durchgeht, kann ich auch durchgehen. Wege Gottes sind nicht immer einfach, das muss ich hier auch bekennen. Ich folge schon viele Jahre dem Herrn Jesus nach. Ich denke nur auch an Abraham und seine Geschichte. Weißt du, das Leben ist nicht leicht. Für ihn war es auch nicht leicht. Er musste zieh aus Ur in Chaldea. Mach das, gib alles auf. Ich weiß, wir sind aus der Sowjetunion ausgewandert. Ich weiß, was es ist, wenn du auswanderst. Du musst, alle sprechen nach, die gehen jetzt nach Deutschland. Verstehst du? Abraham wusste nicht einmal, wo er hingeht. In ein Land, das ich dir zeigen werde. Verstehst du? Keine Zielangabe. Gott führt ihn, Gott leitet ihn. Wer von Gott bestimmt ist, der kommt zur Selbstbestimmung. Der wird nicht mehr fremdbestimmt, der wird von Gott geführt. Lies mal 1. Mose 12, da ist seine Berufungsgeschichte. Aber ich habe nicht die Zeit darauf, groß einzugehen heute Abend. Morgen mehr darüber. Also er wird geführt, auch er macht einen Fehler. Und er wird von Gott gesegnet. Du sollst Vater vieler Völker werden. Und in dir sollen gesegnet werden viele Menschen. Aber als er das alles erlebt, war nichts. Verstehst du, im Land wohnen Kananiter. Und dann kommt eine Hungersnot in diesem wunderbaren, verheißenen Land. Da glaubst du jetzt, wenn du an Christus glaubst, hast du nur keine Schwierigkeiten mehr, keine Spannungen. Da kommt eine Hungersnot nach der anderen, dann kommen Einfälle, da kommen Belagerungen, da gibt es Kämpfe, da gibt es Auseinandersetzungen. Weißt du, nicht nur, weißt du, Schildbürgerleben, alles wunderbar und herrlich. Gott führt uns. Und Abraham hat diese Leitung Gottes bekommen in seinem Leben, bis er ankam an dem Ziel. Er hat nichts von diesem gelobten Land gehabt, außer nur die Beerdigungsstätte für seine Frau. Aber er hat Gott vertraut, mit Gott gelebt, hat alles verlassen und das Leben gesucht. Mit Gott wird das Leben spannend. Wie groß ist mein Gott? Wie groß? Wie groß? Gott führt uns aus der Knechtschaft, aus der Sklaverei, aus dem Götzendienst. Gott tut das immer wieder und er befreit uns Stück für Stück. Und zwar durch Gegenteil. Da kommt, weißt du, die Trinität Gottes, These, Antithese, Synthese. So arbeitet Gott. Zuerst bist du begeistert, wunderbar, Heiland, du bist groß. Und dann kommt die Synthese. Dann alles spricht gegen dich. Da musst du dich abwägen, dich auseinandersetzen, korrespondieren, debattieren, diskutieren. Aber du bist auf dem Weg der Freiheit. Du bist auf dem Weg zum neuen Leben. Und dann kommt die Antithese. Du hast wohlgetan. Und hernach wirst du das alles erleben und erfahren. Hernach wirst du die Wunder Gottes begreifen. Das war doch ein Wunder. Da war doch der Herr. Weißt du, wie oft sagt, wenn du irgendwo hingehst, weißt du, der Herrgott hat ihnen geholfen. Da muss der Herrgott, mit ihnen ist ein Wunder passiert. Verstehst du, wie oft hast du schon mal gehört von Leuten, die ja so ganz spontan, dir nicht so aus dem heiteren Himmel, da hat dein Herrgott ein Wunder getan. Da, also danken sie Gott dafür. Geh aus zu deinem Besten. Abraham zog aus. Und das Land war nicht frei. Er musste es alles erkämpfen. Er musste alles erbeten. Gott kann's. Gott kann's. Trau Gott etwas zu. Sollte dem Herrn etwas unmöglich sein? Ja, aber ich sehe genau das Gegenteil. Und genau das ist es, wie du Gott kennenlernst. Im Gegenteil. Im Gegenteil. Plötzlich merkst du, Gott ist treu, Gott steht zu seinem Wort, egal ob jetzt eine Hungersnot ist, egal ob du jetzt fliehst, egal ob du jetzt einen Fehler gemacht hast. Alle Heiligen haben Fehler gemacht, und zwar ganz massive. Denk an Jakob, der hat seinen blinden Vater betrogen. Ich bin Esau, dein erstgeborener Sohn. Verstehst du? Und dann zieht er so Handschuhe an mit Fell, damit alle wissen, dass, oder der blinde Vater spürt, das ist tatsächlich der Esau. Belügt den blinden Vater, schmiert seinen Bruder aus. Das ist ein Heiliger. Aber Gott begegnet ihm in einer Stunde. Und ich sage, jeder Mensch hat seine eigene Gottesstunde. Gott begegnet. Gott ist so groß, dass Gott einen nicht aufgibt. Und dieser Lümmel da, dieser Jakob, der flieht jetzt nach Mesopotamien, schläft draußen unter freien Himmel. Schön wäre es, wenn ein Löwe kommen würde und mich auffressen würde. Aber verstehst du, aber es kommt kein Löwe. Im Gegenteil, hat einen wunderbaren Traum, sieht die Himmelsleiter und wie die Engel Gottes rauf und niedergehen. Und dann hört er die Stimme Gottes. Jakob, du wirst hier mal vorbeikommen wieder. Du wirst an diesem Platz vorbeikommen und du wirst ein großes Volk mit dir mitführen. Und ich bin mit dir, so wie ich mit deinem Vater Abraham war, mit deinem Isaac war, so bin ich auch mit dir. Auch wenn du ein Gauner bist. Ja, stell dir vor, 21 Jahre ist er dann in der Fremde, kommt nach Hause, hat seine Gottesstunde. Manche müssen manchmal 20 Jahre warten, bis sie Gottesstunde erleben. Aber die kommt und Gott korrigiert, Gott macht es gerade. Und Gott begegnet dem Jakob, nicht dem Esau. Verstehst du, gegen den kannst du beten, so viel du willst. Da passiert nichts. Wenn Gott wirkt, passiert zuerst an dir am allermeisten. Wenn du betest, werden deine Gebete nicht auf den anderen gemünzt und realisiert. Es wird bei dir realisiert. Und plötzlich begegnet ihm Gott. Und Jakob, jetzt bist du nicht mehr Jakob, jetzt bist du Israel. Gott kämpft für dich. Jetzt bist du Israel. Das ist, wie Gott einem begegnet, wie Gott einen verändert. Gott verändert dich. Und dann kommst du raus aus der Dusche, aus der Sauna oder aus der Küche oder im Keller, wo auch immer. Kommst raus, strahlst, wie neugeboren. Frühling ist in deinem Leben. Plötzlich sprießt es. Plötzlich merkt dieser Esau, du, mit meinem Bruder ist was passiert. Der hat Gehirnwäsche bekommen. Oder sonst noch was. Der ist verwandelt, der ist nicht mehr der gleiche. Plötzlich fallen sich die Brüder in Armen, beten, weinen miteinander. Und plötzlich von wegen, dass der Esau ihn umbringt. Plötzlich ist Vergebung da, Versöhnung da. Wie war es beim Josef? Das Gleiche. Weiß Gott, lässt manchmal Zeit ins Land gehen. Zeit heilt Wunden. Manchmal vergeht Jahre, Jahrzehnte. Sei nicht mutlos und sei nicht traurig, dass nichts passiert. Gott ist ein großer Gott. Gott hat weder Raum noch Zeit. Das ist nur für uns geschaffen, Raum und Zeit. Und deshalb, er wirkt über, weißt du, was sind für Gott 20 Jahre? Was sind für Gott 40 Jahre? Das ist keine Zeit für ihn. 1000 Jahre ist wie ein Tag, steht in meiner Bibel. Aber in dieser Zeit passiert so viel. 400 Jahre werden die Kinder Israel in Ägypten bleiben. Das hat Gott alles dem Abraham schon gezeigt. Der hätte das auch verhindern können. Gott verhindert sie. Gott ist ein großer Gott. Er könnte es verhindern, aber er macht es nicht. Er sagt, da müssen wir durch. Das ist unser Leben. Und dieses Leben spielt sich hier unten ab, nicht im Himmel. Dein Leben wird hier geprägt, geformt, poliert und so weiter. Hier wirst du zubereitet für die Herrlichkeit und die Ewigkeit. Hier schlägst du die Wurzeln und hier kommt wieder Frühling in deinem Leben. Hier plötzlich, die Erde neigt sich wieder einen ganz anderen Winkel zur Sonne und plötzlich wächst du wieder, gedeihst du wieder, entwickelst dich wieder. Was ich finde es ganz toll, wie Gott einen gebraucht, wenn man sich gebrauchen lässt. Gott ist ein großer Gott und er hat auf dich abgesehen. Tut mir leid. Er hat dich im Visier. Weißt du, er sagt, dich will ich haben, dich habe ich bei deinem Namen gerufen. Dich wollte ich schon immer haben. Manchmal wundern wir uns, wie Gott wirkt und arbeitet. Wegen einem einzigen Menschen geschieht manchmal eine einzige Versammlung. Ich habe von einem Pastor, das ist bei uns in Heilbronn auch passiert, da kommt ein Mädel, der weissagt, und wir haben alle gedacht, nun guck mal, was das Mädchen da, so lauter Bibelsprüche aneinandergereiht. Weissagt diese Person, ist nichts Besonderes, nichts Weltbewegendes, also so spricht der Herr. Dann sagt die Geschwister, ich habe ein Wort vom Herrn bekommen, jetzt bringt sie das Wort, dieses Mädchen. Aber da sitzt einer aus der Nachbarschaft, der sich das Leben nehmen wollte, dachte endlich, weißt du, bevor ich mich das Leben nehme, gehe ich noch in die Kirche nebenan, weil ein Kreuz an der Kirche stand und so weiter, geht er also aus der Nachbarschaft, hört das, hört diese Botschaft und sagt, das war alles für mich. Dass Gott ihn sieht. Verstehst du? Irgendwie, das war so simpel, so einfach, dass wir gedacht haben, Mensch, Mädel, das steht ja alles in der Bibel, kann man nachlesen. Aber das muss man mal sagen, dass plötzlich muss sich jemand melden und sagen, du, Gott hat mir ein Wort gegeben. Gott erreicht jeden auf seine Art und Weise. Du kannst von Gott gar nicht weit genug weglaufen. Selbst wenn du ans äußerste Ende fahren würdest, dort wirst du auch erwischt. Gottes Wort hat Füße und Hände und erreicht dich überall. Lass uns aufstehen. Wir sollten Gott kennenlernen, diesen großen Gott. Hab einen großen Gott, einen Glauben an einen großen Gott. Nicht, dass du deine Probleme da groß machst und rausholst und einrahmst. Nein, lass die Probleme sein. Preise Gott, rede von Gott und hab für diese Probleme in deinem Leben, was auch immer es sein mag, keinen Platz, nur ganz wenig, so Randnotiz, Fußnote, auch das habe ich noch. Und dann preise Gott, erhebe Gott und du wirst sehen, wie mächtig und wie herrlich der Herr ist. Vater, ich segne jetzt alle meine Freunde, Geschwister und alle, die diese Botschaft heute gehört haben und noch hören werden in den nächsten Stunden und Tagen. Herr, lass, dass diese Botschaft weiterwirkt und bewirkt, dass die Menschen großen Glauben an einen großen Gott bekommen. Und dieser Glaube braucht nur so groß sein wie ein Senfkorn, und sie können Berge wieder versetzen und sie können wieder neues Leben erleben, wieder Frühling in ihrem Leben, dass wieder alles grünt und alles blüht und alles wächst und alles gedeiht. Herr, wir brauchen eine neue Beziehung zu dir, dass du wieder ganz neu mit uns redest, ganz neu uns begegnest. Ich segne alle, die dein Wort lieb haben und dein Wort gerne hören und gehört haben. Der Herr sei mit uns. Amen.